Okkult, Splatter, irgendwas Zeug, Blasphemie ist dabei, so Kreuze mit Blut vollsiffen und Feuer ist dabei, irgendwie brennende SS-Runen im Schnee und da war dann halt eben schon so dieses ganze Black-Metal-Ding kam dann so.
Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast. Heute, wenn man unseren Chronisten glauben darf, unsere mittlerweile schon 30. Folge. Deswegen haben wir auch Manuel heute eine kleine Auszeit gegönnt. Den haben wir früher Mittag machen geschickt. Und ich bin heute allein für euch da, nicht ganz allein, aber zumindest zum ersten Mal allein hier hinter dem Mikro. Für euch ist heute der gute Gerald da. Ihr dürftet mich schon aus den vergangenen Folgen oder aus einigen der vergangenen Folgen kennen. Ich habe heute mal das Heft in die Hand genommen. Bin aber auch nicht ganz allein hier, denn ich habe mir auch heute natürlich einen Gast eingeladen, um mit dem über ein Thema zu sprechen, das Extrem-Metal, wenn man so möchte, eigentlich nur peripher tangiert. Das aber vielleicht doch für den einen oder anderen ganz interessant ist und dass wir deswegen einfach mal behandeln wollen, jetzt wo wir die Zeit haben. Genau. Und zwar spreche ich heute mit Tim Rabenstein. Tim Rabenstein ist seines Zeichens Filmemacher, Amateurfilmemacher, der rein von den Inhalten seiner Filme auch durchaus gerne mal Inhalte tangiert, die auch eher so, die man auch zum Beispiel in der Black Metal Szene wiederfindet und die deswegen auch ganz interessant vielleicht für den einen oder anderen sein könnten. Tim, ich grüße dich. Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch einfach mal ein bisschen von der Leber weg, sodass unsere Zuhörer mal rausfinden können, mit wem sie es hier zu tun haben.
Hallo zusammen an alle Zuhörer und danke erstmal für die Einladung. Ich heiße Tim, bin 30 Jahre alt und mache seit guten 10 Jahren Amateurfilme im Horrorbereich weitestgehend. Und aktuell unter dem Namen AE Filmkunst. Und ja, wie du schon gesagt hast, schneide da gerne mal sowohl inhaltlich als auch optisch-visuell so den Black-Metal-Bereich an, sag ich mal. Oder ziehe meine Einflüsse daraus.
Und du bist jetzt seit 10 Jahren quasi, du sagst es, du machst das seit 10 Jahren jetzt. Seit 10 Jahren, seit der ersten Aufnahme oder schon semi-professionell? Wann ging das dann richtig los bei dir?
Es war 2008, habe ich quasi so mit den ersten Kurzfilmen gestartet, aber wirklich noch als Jugendlicher, der irgendwie irgendwelche billigen Splatter-Filme auf ganz üblen Kameras dreht. Und 2010 habe ich dann quasi mit 2 Freunden so eine Art Filmfirma gegründet. Einfach so ein Team, eine Gruppe von Leuten. Und dann haben wir quasi unseren ersten Langfilm gestartet. Und ja, seitdem dran geblieben in der Formation damals. Dann einen Langfilm und 2 Kurzfilme. Dann ist das so, die Freundschaft auseinandergegangen. Wir sind umgezogen und so weiter, wie das ist im Leben. Und habe dann jetzt vor 6 Jahren, müssen es gewesen sein, 5 Jahren, AE Filmkunst gegründet, quasi alleine, am Anfang noch mit einem Freund zusammen. Und bin da dann thematisch ganz stark, in diese, Black Metal-Richtung gegangen. Ich nenne das jetzt einfach mal so.
Ja. Das ist jetzt auch etwas, was du jetzt tatsächlich also auch genauso bezeichnen würdest. Ich meine, es gibt ja so Themen wie zum Beispiel so der klassische Satanismus oder so diese, so was man zum Beispiel aus Hellraiser kennt und ähnlichem. Mhm. wo man sagt, da sind so natürliche Überschneidungen. Würdest du das eher sozusagen als, ja, als zufällige Überschneidung oder als zufällige Querverweis irgendwo deuten? Oder ist das so, dass du ganz ehrlich sagst oder ganz gezielt sagst, ich mache quasi Black Metal Film, wenn man so möchte?
Sagen wir mal, ich würde es nicht so ausdrücken, merke aber schon ganz klar, dass das bewusste Einflüsse sind. Also ich setze mich hin, höre irgendwie ein Album oder sehe ein Musikvideo und denke mir, sowas in die Richtung probiere ich auch mal oder habe dann Ideen, wie ich sowas umsetzen könnte mit meinen Mitteln oder wie es mir persönlich besser gefällt oder so in die Richtung. Also ich würde es schon teilweise sehr bewusst nennen. Zum Teil ist das aber auch einfach thematisch, weil halt das Interessengebiet da ist. Dann, sag ich mal, passiert das einfach so intuitiv, dass sich das überschneidet.
Also wenn ich dich richtig verstehe, war aber zuerst die Musik da und dann kam die Begeisterung für den Film oder wie lief das?
Ja. Also es war erst die Begeisterung für die Musik. Das fing ja schon frühe Jugend an, so mit, ja, wahrscheinlich wie bei den meisten, so mit ja, 13 rum oder so, findet man ja irgendwie seinen, so die Musik für sich. Und ich kam dann mit 15 sowas im Dreh rum zum Black Metal. Und ja, das ist geblieben.
Was waren denn da so die Einflüsse, wo du sagst, so Mensch, das war jetzt quasi vielleicht das Video oder das Album, das mich dann ja nicht nur begeistert hat, sondern auch dazu gebracht hat, dass ich irgendwo selbst tätig werde?
Mein erstes Album, entweder Philosophem von Burzum oder die Karelian Satanist Madness von Satanic Warmaster. Ich weiß es bis heute nicht mehr, eins von den beiden war es damals. Und ja, so das waren, sag ich mal, die zwei ausschlaggebenden Alben, dass ich gesagt habe, okay, ich will mehr in der Richtung irgendwie kennenlernen. Und das dann so ins filmische Hobby, das kam dann ein paar Jahre später, so mit ja, 16, 17, 18 ist das dann richtig losgegangen, erst so als Sammler. Und dann ja kam schnell der Gedanke, so boah, ich will sowas selbst machen. Es gibt wirklich so eine deutsche Amateur-Horrorfilm-Szene. Hatte dann da auch Filme gesehen und habe gesagt, okay, das probiere ich auch mal. Und ja, habe mir dann ein paar Freunde zusammengesucht und dann haben wir damit angefangen und ja.
Ja, das heißt also, für dich war dann immer so gesehen, dass ja, das Filmische das Mittel der Wahl. Ich meine, es hätte ja genauso gut sein können, dass du dir zum Beispiel auch einfach eine Gitarre greifst und sagst, so, ich werde jetzt einfach auf die Art und Weise aktiv.
Das habe ich ja auch.
Das hast du auch, also okay, das, ja gut.
Ja, also ich habe zwischen 16 und 18 mal zwei Jahre lang mit einem Freund zusammen, ja, so üble Kelleraufnahmen, die Black Metal sein sollten, gemacht.
Üble Kelleraufnahmen.
Ja. Ja, es war wirklich, also ich hatte wirklich auch ein Kellerzimmer zu der Zeit, damals noch bei Mutti daheim. Und ja, ich hatte eine E-Gitarre und wir hatten uns dann irgendwie ein billiges Mikro geholt und dann, ja, haben wir losgeschrabbelt.
So. Dann ging es einfach los. Also der Amateurgedanke, ja, der war sofort da und.
Genau.
Aber das scheint ja so, als wenn du dann relativ zeitig erkannt hast, dass, ja, dass die Talente da vielleicht nicht ganz ausreichen, um da sich weiterzuentwickeln.
Ja, also es war.
Oder woran lag es, dass du gesagt hast, nee, ich probiere doch was anderes?
Ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Also einmal ist diese Freundschaft damals ein bisschen unschön auseinandergegangen.
Ja, okay.
Das hat sich mittlerweile wieder, wir sind mittlerweile wieder befreundet, das ist alles wieder gut, aber mit 10 Jahren Pause dazwischen jetzt. Von daher war quasi so, ja, so Brüder im Geiste damals gewesen. Und als das dann weggefallen war, hatte ich auch niemanden so in meinem Umfeld, der irgendwie damit musikalisch was anfangen konnte, geschweige denn da irgendwie so viel Enthusiasmus gehabt hätte, da zu sagen, so, ja, geil, lass uns was machen. Und dann war wirklich eine ganze Zeit lang auch dieses Filmthema einfach so das Wichtigere für mich. Also ich habe dann ziemlich aufgehört eigentlich mit diesem, ja, dieses ständig nach neuer Musik zu suchen und Filme war dann so voll Thema Nummer 1. Und das hat sich dann so mit Anfang, Mitte 20 hat sich das so, wie sagt man, so es hat dann so eine Balance gefunden, dass quasi beides wieder auf einer Ebene war. So, klar, also
hast du so gesehen deine musikalische Basis, wenn man so möchte, gehabt und bist dort von dort ausgehend dann eher ein anderes Genre aufgebrochen, wenn man so möchte.
Genau.
Ja. Und wie gestaltet sich das Ganze dann? Ich meine, Ja, viele werden es vielleicht kennen. Ich meine, heutzutage ist es ja auch kein Ding mehr, mit dem Handy irgendwo, sagen wir mal, mit dem Festival oder ähnlichem was nebenbei zu filmen. Und Proberaumaufnahmen sind heute auch kein Novum mehr. Das sah ja vor 10 Jahren und davor noch ein bisschen anders aus. Dieser generelle Grundgedanke, okay, ich lege jetzt einfach mal los. Was war denn so die Initialzündung? Ich meine, gab es da einfach so einen Tag X, wo du gesagt hast, ich habe jetzt eine Story im Kopf und die muss ich jetzt filmisch umsetzen? Oder wie lief das ab?
Ich hatte damals eine DVD gekauft. Ja, wird jetzt sicherlich nicht jedermann kennen. Exitus Interruptus, das war so ein Zweiteiler von einem deutschen Amateurfilmmacher. Der ist in einer mehr oder weniger gekürzten Version frei verkäuflich. Den habe ich mir mit, ich glaube, 16, 17 gekauft damals. Und da war ein Making-of mit drauf. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Also ich habe dann gesehen, das ist ein ganz normaler Typ, sag ich mal, wie du und ich, der einfach so sagt, so ja, die Kneipe im Film, das ist meine Garage, die haben wir einfach umgebaut. Und das Haus, in dem ich da, weiß ich nicht, die Frau tot folter, das ist mein Dachboden. Und ich dachte mir so, boah, krass, das ist einfach ein Typ, der sich einfach hinstellt und sagt so, ich mache jetzt einen Film. Und dachte mir so, boah, geil, will ich ja auch machen.
Das willst du auch machen. Das war also quasi, also so wirklich so dieser Selfmade-Gedanke, dass man sagt, das war das, ich meine, ich stelle mir das gerade so vor, als wenn wir von einem Film reden, der so qualitativ auf einem Level sich bewegt haben muss, dass du gedacht hast, jo, das kriege ich eigentlich auch hin, ne?
Jein. Ich wusste damals schon, so gut werde ich nicht werden.
Okay, also, weil ich kenne den Film tatsächlich nicht und das klang ja schon so ein bisschen so, als wenn du gesagt hast, okay, der stapelt tief, ich kann vielleicht noch ein bisschen tiefer stapeln, kann das aber auch so in die Richtung zumindest mal versuchen. Das war aber schon so, dass du gesagt hast, irgendwo, ich werde vielleicht nicht so gut, aber ich versuch's dennoch.
Ja, könnte man sagen. Also ich habe dann noch mehr von diesen deutschen Amateurfilmen gesehen, viel dann auch aus den 90ern. Ja. Und das sind halt wirklich richtige Gurken. Also das ist heute kultmäßig verehrt von Leuten, die sowas mögen, aber es ist wirklich unterste Schublade. Also sowohl qualitativ, technisch als auch Story, also im Sinne von nicht vorhandene Stories, einfach nur irgendwie das 0815-Ding, irgendwie Killer rennt im Wald rum und killt Leute. Absolut billig.
Ja. Gibt es da so ein Beispiel, wo du jetzt sagen würdest, das sollte sich jemand, der, sagen wir mal, am deutschen Underground-Kino der 80er und 90er interessiert ist, wo man sagen würde, ja, okay, das solltet ihr euch mal reintun, das ist genau das Richtige, wenn man irgendwo abends mit Kumpel zusammensitzt und mal eine gute Zeit haben möchte?
Mir fallen auf Anhieb zwei Sachen ein. Also wenn der Anspruch wirklich ganz weit unten sein sollte, mit viel Bier und vielen Freunden, dann denke ich Wild and Shit, die Trilogie von Andreas Schnaas.
Ja.
Das wäre, das ist aber harter Tobak. Wenn man sowas nicht kennt, also das ist das und Hollywood, da liegen Welten dazwischen. Also okay, das ist wirklich
quasi von dem, was man jetzt so optisch gewöhnt ist oder von den Inhalten oder?
Von allem. Sowohl von den Inhalten als auch von dem, was man optisch visuell gewöhnt ist.
Ja.
Das andere Beispiel, was ich genannt hätte, da kommen wir nämlich schon zum ersten Schnittpunkt zum Black Metal hin, sind eigentlich alle Sachen von Andreas Buttgereit. Ja. Andreas Buttgereit, genau. Jörg Buttgereit, wie komme ich jetzt auf... Ach so, wegen Andreas Schnaas war ich eben, genau. Jörg Buttgereit, der hat Nekromantik gemacht. Mhm. Könnte man eventuell kennen, Carpathian Forest haben da die Filmmusik gerne als Intro live.
Ja.
Und der hat auch den Todesking gemacht. Höchst von Tarke hat ein Todesking-Tattoo, das er gerne mal auf Fotos zeigt.
Ja, da klingelt tatsächlich auch bei mir was. Also der Todesking ist etwas, was auch mich irgendwo schon mal, was mir auch schon mal irgendwo im Kopf hängen geblieben ist. Ich habe ihn tatsächlich, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen, aber ich glaube, das müsste ich jetzt alsbald mal nachholen.
Ja, das ist definitiv eine Empfehlung. Also das ist wirklich schon so, ich sag mal, grundlegendes, wenn man irgendwie so deutschen Amateurfilm, vor allem da sind wir dann auch in einer recht anspruchsvollen Liga.
Ja.
Trotz der kontroversen Thematiken.
Ja. Ist das denn etwas, was dich jetzt, sagen wir mal, so generell im Film anspricht? Ich meine, es gibt ja oft so dieses Ding, dass zum Beispiel auch ähnlich wie in der Musik, wir kennen das ja alle, also jeder, der auch so ein bisschen mit Musik sozialisiert wurde, der fängt irgendwann an, nach Extremen zu suchen. Ich meine, es gibt so ein paar Quereinsteiger, die, keine Ahnung, fangen gleich mit dem härtesten Scheiß ein, wollen damit aber eigentlich in der Regel nur, ja, ich sag jetzt mal, provozieren, vielleicht anecken, wollen zeigen, was da für harte Hunde sind. Normalerweise aber ist ja das Ding eigentlich das, dass man eben eher so ein bisschen sachte anfängt und sich dann ins Extremere steigert. Ja. Wenn du jetzt sozusagen deine eigene Filmvita und auch so speziell im Horrorfilmbereich jetzt irgendwo dir vor Augen führst, ist das was, wo du sozusagen krass extrem losgelegt hast und gesehen hast, okay, offensichtlich mag ich den derben Scheiß, oder ist das etwas, wo du dich rantasten musstest?
Ich würde sagen, ich habe mich rangetastet, weil ich habe angefangen so als, ja, irgendwo zwischen Kind und Jugendlich mit Videos noch, aber so aus dem Fernsehen aufgenommene Sachen. Ich habe mir einfach jeden Horrorfilm, der ging, irgendwie aufgenommen, beziehungsweise damals noch von meiner Oma aufnehmen lassen, also wirklich ganz früh, so mit 13 oder so. Und dadurch habe ich so die ganzen Klassiker kennengelernt. Wahrscheinlich zu 90% total runtergekürzt und geschnitten. Aber von Hellraiser und Halloween und Freitag der 13. und wie sie alle heißen. Da sind quasi meine Wurzeln. Und bin dann aber interessanterweise über denselben Freund, mit dem ich dann Musik gemacht habe, der ist ein Jahr älter als ich, und der war da schon voll drinne und hab mit dem dann zusammen die ganzen indizierten, beschlagnahmten Sachen aus Österreich bestellt. Und ja, und dann kam halt auch dieses, ja, diese Phase immer krasser, und was gibt's alles und wie heftig kann's sein? Ja, da bin ich aber weg von. Also das war mal, und ich hab dann so meine Grenzen, sag ich mal, gefunden. Und heute gucke ich eigentlich durchweg gemischt, also alles von, ja, keine Ahnung, seichten Gruselsachen, so Hammerfilme, Dracula, alte Dracula-Filme oder sowas halt, bis hin zu, ja, auch die derben Sachen, also da, ja.
Also wie das klingt, ist ja quasi dann sozusagen das Extrem dann so ein bisschen, also so wie das jetzt für mich klingt, ist es so, als wenn so dieser allgemeine Blick auf Film als Genre an und für sich, dass es da so ein bisschen so ein Ausgleich gab. Ich meine, es gibt ja so, ich meine, man hat ja zum Beispiel, man setzt ja andere Ansprüche an Musik, genauso wie an Filme, wenn man 16 ist, als wenn man zum Beispiel jetzt 25, 35 und so weiter ist. Ja. Du würdest also sagen, das hat sich so ein bisschen eingepegelt, dass du jetzt eben auch auf andere Sachen Wert legst, wie zum Beispiel, ja, ne, Kamera, Licht, Ton, Einstellungen, Darsteller etc. pp. Ja. Aber es ist schon so, dass eben der Fokus bei dir immer noch nach wie vor eben quasi auf dem Horrorgenre liegt. Oder gibt es da noch andere Bereiche, wo du sagst, so, das ist auch was mich interessiert?
Weitestgehend Horror, bin da aber allgemein recht offen. Also Klassiker allgemein, also weiß ich nicht, ich habe auch Taxi Driver im Regal stehen. Ja. Also oder Rambo oder sowas. Also da habe ich jetzt keine Berührungsängste. Guck ganz viel Genre-Geschichten, also gerade so 70er, diese ganze Exploitation-Schiene, da gibt's ja ganz viele Ausläufer, die dann nicht mehr direkt Horror in dem Sinne sind. Also keine klassischen Horrorfilme, sag ich mal. Diese ganzen Randsparten von Kannibalenfilme, Giallo-Filme, ja, und so weiter. Also da, ja, ich gucke also gerne so hier Sword and Sorcerer-Filme, ist so alles, was so Conan-mäßig und so Ritter und Fantasy-Kram, also.
Wie hießen sie hier? Deathstalker 1 und 2. Habe ich tatsächlich letztens auch irgendwo in der Grabbelbox gefunden. Also es hat ja auch was für sich. Also die muss man ja auch dazu sagen, also viele Streifen, auch wenn sie, sagen wir mal, jetzt nicht durch die Ausstattung und die Darsteller und die Story überzeugen, haben wir dennoch irgendwo einen Unterhaltungswert. Weil, naja, du wirst das wahrscheinlich am ehesten wissen, weil man eben einfach oft als jemand, der sich sozusagen, der vielleicht zumindest so mal leichte Tuchfühlung aufgenommen hat mit dem Bereich oder mit dem Metier, auch oft sieht, wo sich besonders viel Mühe gegeben wurde oder wo sie es irgendwie krampfhaft so oder so versucht haben hinzukriegen.
Ja, absolut.
Genau. Ja, absolut. Also, ist das denn etwas, wo du sagst, also bei der Art und Weise, wie du selbst auch Filme machst. Ich meine, wo legst du da tatsächlich jetzt irgendwo dein Hauptaugenmerk hin? Ich meine, wenn wir jetzt sagen wir vom Horrorgenre ausgehen, könnte jetzt eins deiner Hauptaugenmerke sein, dass du jetzt schockieren willst, sagen wir mal so. Oder dass du etwas zeigen willst, was noch nie da gewesen ist. Gehst du so von der Warte ran oder sagst du dir, für mich ist das eher, für mich ist das wie so eine Art Handwerk. Ich muss erstmal schauen, wie ich etwas möglichst wirkungsvoll inszeniere und dann kann ich mir um den Schockwert quasi Gedanken machen.
Also Schockwert per se ist mir eigentlich selbst bei den Sachen, die ich mache, so gar kein Anliegen. Wenn da irgendwas dabei ist, was schockiert, dann ergibt sich das einfach. Aber ich sitze nicht da und überlege mir jetzt so, was ist das Krasseste, was ich machen kann, damit die Leute irgendwie, Hate-Mails schreiben oder sowas.
Ja.
Ich habe technisch interessiert mich das Ganze zweitrangig. Also ich sag mal, ja, ich habe einen Full-HD-Camcorder und jetzt nicht mehr irgendwie, also ich filme nicht mit dem Handy oder sowas, also das brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe auch ein Stativ und ich habe Ausleuchtung und sowas. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich brauche eine Kamera für 5.000 € und will da jetzt irgendwie, dass das Ganze nach Hollywood aussieht. Also den Anspruch habe ich auch gar nicht.
Ach so, okay, ja.
So ein persönliches Steckenpferd von mir sind schöne Locations. Also ich ist aber so eine Sache, die ich halt allgemein so in Amateurfilmen misse. Die meisten rennen halt irgendwo in den Wald, wo man halt irgendwie ungestört drehen kann und filmen einfach drauf los. Und das finde ich halt persönlich so total so belanglos halt irgendwie, dass das Ganze noch nicht mal sich bemüht wird, irgendwie was Schönes zu suchen. Also ich fahre dann halt eher 5 Stunden durch die Gegend und suche irgendeine alte Burgruine. Und sagt dann, okay, da kann man schon eher was Schönes draus machen. Kommt aber auch sehr stark auf den Film an. Also mal ist mir die Handlung wichtiger, mal sind mir die Bilder wichtiger. Anspruch, je nach Film will ich es extrem anspruchsvoll. Manches darf aber auch einfach platt und plakativ sein.
Ja. Also, das, ja, das ist doch auch manchmal so ein Film, also schön. Kein Problem. Wie ist das für dich? Also sagen wir, wir können ja jetzt mal einfach so in eins deiner Projekte reingehen und das mal so ein bisschen ausleuchten. Erzähl doch einfach mal, was ist so zum Beispiel jetzt für dich bis jetzt oder bis zum heutigen Tage eigentlich das, worauf du jetzt sagen wir mal mit am stolzesten bist und warum und weshalb? Also ich meine, was ist das Ding, wo du sagst, das ist bis heute so mein Magnum Opus, vielleicht doch jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das, wo ich wirklich sage, da habe ich bis jetzt, das ist meine beste Arbeit bis jetzt, wenn du so möchtest.
Das ist eine gute Frage, weil es halt wirklich sehr unterschiedliche Sachen sind. Ich sag mal, der erste Langfilm, den ich gemacht habe, heißt The Last Tape. Der hat 4 Jahre insgesamt gebraucht, vom ersten Gedanken, wir machen den Film, bis hin zum, wir haben fertige DVDs. Da ist es allein die ganze Erinnerung an die Zeit und dieser ganze Entstehungsprozess, überhaupt dieses ganze aufregende, boah, wir machen einen Film und dann halt wirklich 4 Jahre insgesamt daran rumzuwerkeln. Schon allein deswegen hat er halt so einen besonderen Stellenwert, weil da halt auch ja Erlebnisse und Freundschaften und alles Mögliche mit dranhängt und überhaupt dieser ganze Einstieg in die Materie und Leute kennengelernt, die auch sowas machen. Und er ist wirklich sehr alleinstehend. Also wir hatten mal so einen richtigen Zerriss bekommen als Review von jemanden und seine Begründung war, dass der Film für ihn so scheiße ist, weil er in keine Schublade passt. Und wir saßen da und haben gesagt, so perfekt, so, wir haben alles erreicht, was wir irgendwie wollten. Von daher, ja, als erster Fulltimer wäre das so ein Ding. Das ist allerdings jetzt 11 Jahre her. Von daher würde ich quasi umschwenken und würde eigentlich auf einen Film tendieren, der noch gar nicht fertig ist. Also fertig abgedreht ist er. Ich habe vor 4 Jahren, 5 Jahren, ich kann es gar nicht genau sagen, Blutkreis gedreht. Mhm. Das ist ein Kurzfilm, der ist quasi durch einen doofen Zufall entstanden. Also es war irgendwie, mir ist daheim die Decke auf den Kopf gefallen, private Umstände waren nicht so schön. Und ich habe 2 Leute angerufen, habe gesagt, hier Leute, lasst uns irgendeinen Kurzfilm drehen. Und habe irgendwie schnell was zusammengeschrieben. Wir sind losgegangen und haben eine Nacht gedreht. Und ja, dann ist eine Woche später kam mir eine Idee, so hey, man könnte das irgendwie erweitern, weil das waren irgendwie nur 5 Minuten. Und am Ende ist da so ein Viertelstünder rausgekommen, der dann im Endeffekt innerhalb von 3 Tagen ausverkauft war. Wir haben damals so 33 Stück gemacht und irgendwie am ersten Tag waren 31 Stück verkauft. Und dann am nächsten Tag noch einer und am dritten Tag ging der letzte weg. Und durch die Bank positive Rückmeldung. Und wir dachten uns so, boah, krass, was ist da passiert? Das war noch nicht mal angepeilt, dass wir das Ding überhaupt mal veröffentlichen oder so. Und alle haben geschrien nach einer Fortsetzung. Und wir dachten damals schon so, es wäre eigentlich eine ganz schöne Idee, weil man kann aus der Geschichte was machen. Und haben dann vor mittlerweile auch 3 oder 4 Jahren mit dem zweiten Teil angefangen. Und ja, der ist mittlerweile fertig gedreht. Aber ich habe noch nicht angefangen zu schneiden und nichts. Das sind über 1000 Dateien. Insgesamt irgendwie ein paar 100 Gigabyte und über 8-9 Stunden Rohmaterial. Alleine das Schneiden davon, davor kraut's mir so krass, dass ich irgendwie keine Ambition und Ruhe finde, mich auch da mal reinzufuchsen. Aber ich denke mal, das wird definitiv so, dass das nur ein Plusultra von mir bis jetzt, sag ich mal.
Worum geht's denn da? Also ich meine, was ist so die Storyline, wenn du die mal kurz umreißen kannst, so dass man noch ungefähr eine Vorstellung bekommt, warum er vielleicht so reißenden Absatz gefunden hat?
Ja, also ich sag mal, ich hatte damals nicht wirklich einen großen Namen oder so in der Szene. Man kannte mich irgendwie von irgendwelchen Gruppen bei Facebook oder so, weil ich halt irgendwie auch so als Filmesammler und so kennt man sich irgendwie, Tauschgeschäfte und so weiter. Aber wir haben das Ding quasi so aufgezogen, so ein Back-to-the-Roots-Gedanke. Und irgendwie die Leute waren alle daran erinnert an so alte 90er-Amateurfilme. Also sowohl vom Look, weil ich hatte noch die ganz alte Kamera von dem ersten Film von damals. Und wir haben einfach gesagt, die nehmen wir jetzt, weil was anderes ist nicht da, war ja alles spontan. Und haben gesagt, okay, wenn er Blutkreis heißt, muss er halt auch blutig sein. Hat sich das dann auch ergeben, dass da schon ja ab und an mal ein bisschen gesuppt wird. So für die Gorbauern da draußen, die hatten dann so ihre Gewaltexzesse. Und insgesamt habe ich aber gesagt, ich will irgendwie was richtig schön Atmosphärisches. Und ich hatte so alte Akustik-Gitarrenspuren von mir noch. Und die habe ich dann quasi als Soundtrack für den Film genommen. Und irgendwie hat das ganze Konzept dann funktioniert. Als Drehort hatten wir so einen alten Turm im Wald. Das war irgendwie mal so ein, keine Ahnung, Wachschützenturm, was weiß ich was. Und die Story, boah, es hört sich ultra trashig an. Sagt dir Ilsa was? Der Film?
Ilsa, da klingelt irgendwas. Ist das nicht die
Skiwolf mit dem Nazi-Werwolf?
Exploitation-Streifen aus Italien, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, Ilsa war, das war eine Co-Produktion, irgendwie so italienisch-deutsch und noch irgendein Land oder irgendwie,
kann ich dir gerade gar nicht sagen. Die alte Achse nochmal wiederbelebt für den Film, genau.
Genau, und irgendwie haben wir gesagt, so okay, so thematisch wäre es ja mal geil, sowas quasi aus Deutschland so. Jo. Und haben dann gesagt, so okay, wir machen einen Film, wie gesagt, es ist spontan entstanden, deswegen hört sich das jetzt ganz übel an und es ist es auch, also der erste Teil ist auch wirklich anders, als jetzt der zweite wird. Wir haben einen Typen, der in der modernen Zeit lebt und quasi so ein altes Buch auf einem Jahrmarkt von so einer Zigeunerin kauft und da irgendwelche Formeln spricht und will eigentlich irgend so einen Nazi-Ordensführer heraufbeschwören in so einem okkulten Ritual. Und er landet stattdessen aber im Mittelalter, falls die Armee der Finsternis was sagt, der dritte Tanz der Teufel.
Nee, nie gehört. Nee, natürlich, klar.
Sorry.
Genau, nee.
Ich will das nur nicht alles voraussetzen, dass man das Zeug kennt, deswegen.
Das ist das, okay, ja.
Nee, dann genau, und er landet dann halt quasi im Mittelalter, weiß überhaupt nicht, wo er ist oder wie oder was und irrt dann da so rum und irgendein komischer Fluch liegt jetzt auf ihm, weil er diese Formel gesprochen hat. Quasi, er kann nicht sterben. Also immer, wenn er stirbt, wird er wiedergeboren als alter Mann oder als so ein Wiedergänger und befindet sich quasi in so einer Endlosschleife und kommt da nicht raus. Das Ganze ist ziemlich wirr und ich habe das dann noch mit so einem Lovecraft-Einfluss gemischt und ja, irgendwie wurde das so ein komisches, ich weiß das nicht, Okkult-Splatter, irgendwas Zeug, Blasphemie ist dabei, so Kreuze mit Blut vollsiffen und Feuer ist dabei, irgendwie brennende SS-Runen im Schnee und da war dann halt eben schon so dieses ganze Black-Metal-Ding kam dann so. Das sollte dann irgendwie, wurde das dann so allein durch die Thematik halt schon so Grauzone und dann halt durch irgendwie Feuer und Blut und ja, hat das dann so diesen ganzen BM-Touch bekommen. Und ja, das Ganze sah dann im Endeffekt dann auch aus wie so ein 90er-Amateur-Ranz-Video. Und ja, der zweite Teil setzt quasi da an, dass der Typ irgendwo verloren in einer fremden Zeit irgendwann vor ein paar hundert Jahren rumirrt und diesen Fluch halt brechen will, um irgendwie zurückzukommen in seine Zeit.
Sind denn diese Filme irgendwo digital einzusehen? YouTube oder vielleicht sogar bei Amazon? Man weiß, nee. Also nee,
gut. Leider, nee. Ja. Nee, der erste Teil war, wie gesagt, so eine 33er Auflage, auch so alles komplett handgemacht, so DVDs brennen daheim und Cover selbst malen und so. Und der ist seitdem auch nicht nochmal neu rausgekommen, weil wir gesagt haben, so einmal limitiert, dann bleibt das Ding auch limitiert. Es kommt aber auf den zweiten Teil, quasi der erste Teil als Bonus mit drauf in einer alternativen Soundtrack-Fassung.
Ja.
Der zweite Teil geht dann aber wirklich in eine bisschen andere Richtung. Also immer noch ein bisschen Blut, aber weg von dieser ganzen, ja, völlig überzogenen, trashigen Nazi-Firlefanz-Geschichte. Und ich sag mal, die meisten Leute, denke ich, werden damit nicht mehr so viel anfangen können, was mir in dem Falle herzlich egal ist, und werden sagen, das ist mehr eine Naturdoku oder so, weil das sind unglaublich viele Naturaufnahmen. Also ja, der wandert halt durch so eine, ja, irgendeine vergessene Zeit und ist ja allein am Arsch der Welt und sucht seinen Weg zurück und ja, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Dadurch, dass er noch nicht mal geschnitten ist oder so, die Handlung erzählt sich in den Filmen, ach so, das sollte ich vielleicht erwähnen, die Handlung erzählt sich auch in den Filmen nicht durch Charaktere, die miteinander sprechen. Also es gibt so gut wie gar keine Dialoge oder so, sondern es gibt eine Erzählerstimme. Also man hat so eine Off-Voice, die dann quasi das Ganze vorliest.
Also bist du quasi jetzt von Teil 1 zu Teil 2 von Sam Raimi auf Werner Herzog umgesprungen?
So ungefähr.
So ungefähr.
Also auch im ersten Teil gab es schon die Erzählerstimme.
Ja.
Was sich einfach auch nur ergeben hatte, weil wir irgendwie ja nur ein, zwei Darsteller hatten und haben gesagt, okay, wir können gar keine Geschichte erzählen, ohne dass da mehrere Leute sind, die sich unterhalten. Und dann kam uns dieses Erzählerding, was halt auch ganz schnell sehr atmosphärisch wird, wenn man da einen schönen Erzähler so im Hintergrund hat. Ja, und im zweiten Teil wird das fortgesetzt und ja, da gibt's dann auch ein paar mehr Leute und so, aber es wird halt ja was sehr Eigenständiges, würde ich doch behaupten. Also wirklich nicht dieses 0815 Gesplatter oder so.
Wie ist es denn mit dem Casting? Ich meine, wie holst du dir die Leute ran? Ich könnte mir auch vorstellen, dass du nicht jetzt so klassische Inserate schaltest, beziehungsweise an den örtlichen Theater schaust, wer da gerade Drehpause hat.
Es ist eigentlich immer der Freundeskreis.
Der Freundeskreis.
Freundeskreis und Freunde von Freunden und so weiter. Und halt wirklich Kontakte in die Filmszene, sag ich mal. Da sind halt auch Leute dabei, die dann von sich aus schon sagen, so, hey, ich hätte mal Lust, irgendwie mitzuspielen oder kann ich dir beim Ton helfen? Oder ich kenne auch Leute, die machen jetzt irgendwie in erster Linie nur Schnitt oder nur Soundtracks und so weiter.
Ist denn das was, wo du sagen würdest, das wäre zum Beispiel auch mal so ein Ziel für mein eigenes Schaffen, dass ich mir, sagen wir mal, irgendwo mal so einen richtigen Namen mit in meine Produktion hole? Ich meine, ich höre ja, dass Nicolas Cage immer für eine Capri-Sonne und einen Twix dreht. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht.
Nee, da hätte ich gar nicht das Bedürfnis.
Da hättest du gar nicht. Also du magst dann tatsächlich auch quasi den ja, ich sag jetzt mal so basischen Ansatz, wo man sagt, so, also man gibt sich nicht zu sehr mit Künstlern ab, weil das ist ja auch immer so eine Sache, die auch schnell extrem und hässlich werden kann. Und das klingt ja so, weil ich hab eben gerade auch so diese die ein oder andere Film-Doku beziehungsweise diese eine andere Behind-the-Scenes irgendwo vor Augen, wo dann tatsächlich dann auch sich, wir kennen das alle, also diese klassischen hier mein liebster Feind Dinger, dann wo halt sozusagen sich Regisseur und Autor mit den Hauptdarstellern behaken. Das ist ja etwas, was du quasi direkt umgehen kannst, weil, warum sollte sich da einer querstellen jetzt von den Leuten, die du aus deinem Freundeskreis ranholst?
Ja, absolut. Also auch wenn ich mit Leuten irgendwie so privat nicht kann oder so, will ich die auch nicht da haben. Also egal, wie gut die sind oder was die können, das ist mir dann scheißegal.
Also, ist das denn was, wonach du schaust? Also ich meine, wenn du generell jetzt sagen wir mal, ich meine, es kann ja so gesehen jeder ankommen und sagen so, ey, wie sieht's aus? Ich würde total gerne mal einen Film mitmachen. Und du sagst dann ja, ich meine, gibt's da sowas wie Probeaufnahmen oder sagst du dir, weißt du was, dein Gesicht gefällt mir und los geht's?
Im Normalfall haben die meisten Leute schon in irgendeiner Form Portfolio dass ich dann weiß, okay, von dir habe ich den Film schon gesehen oder dich habe ich mal in dem und dem Film gesehen. Von daher weiß ich ja eigentlich schon, was kommt. Und ansonsten testet man es einfach aus. Beziehungsweise die meisten Leute, mit denen ich heute noch drehe, sind eigentlich Leute, mit denen habe ich auch vor 10 Jahren schon gedreht. Also da hat sich nicht so viel geändert. Da kommen immer mal neue dazu. Aber ich habe quasi so einen Stab an Leuten, auf den ich zurückgreifen kann, wo ich weiß, was ich krieg. Also.
Wie ist es denn generell so? Ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt so meine Ambition für die Zukunft. Du hast ja jetzt erzählt von dem ersten und zweiten Teil von Blutkreis und du hast jetzt auch hast erzählt, dass du jetzt quasi da auch schon am Schnitt sitzt und so gesehen jetzt in der Postproduktion bist. Wo soll denn die Reise hingehen? Ich meine so generell, weil es ist ja auch, ne, jeder, der zum Beispiel, keine Ahnung, jeder Musiker weiß, dass so ein Album von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt eben auch ein gewaltiger Arsch voll Arbeit ist. Und du sagst es ja selber gerade, Schnitt ist die Hölle. Ich meine, wo soll es hingehen? Ist es denn tatsächlich etwas, wo du sagst, so das ist so ein mein Hobby oder die Liebe zu dem Genre ist etwas, was das Ganze für mich am Leben erhält? Oder hast du schon so die Ambition, dass du sagst, ich muss, sagen wir mal, ich will jetzt in 10 Jahren jetzt tatsächlich auch da, hauptberuflich in dieser Branche tätig sein und das ist das, worauf ich jetzt hinwirke.
Ersteres aus, ich sag mal, ich kenne ein paar Leute, die haben sich das quasi versucht, als wirkliches berufliches Standbein aufzubauen. Und du bist ganz schnell an dem Punkt, wo du quasi deine Ideale gegen Fame oder Kohle eintauschen musst. Weil dir dann halt gar nichts anderes bleibt, als irgendwie ja massentauglich zu werden oder so. Weil so wie ich jetzt gesagt habe, die meisten Leute werden wahrscheinlich Blutkreis 2 nicht so sehr mögen wie den ersten, weil er einfach doch im Endeffekt ziemlich anders ist. Mir kann es aber egal sein, weil ich muss damit weder Geld verdienen, noch muss ich dafür irgendwie Ruhm ernten. Würde ich das Ganze wirklich jetzt als berufliches Ding sehen, müsste ich natürlich zwangsläufig diesen finanziellen Aspekt mit reinnehmen und müsste sagen, okay, dann kann ich so einen Film aber nicht machen. Also es muss ja zumindest halbwegs dann irgendwie einen Abnehmer dafür geben und schon müsste ich mich in irgendeiner Form hinbiegen.
Also es ist ja auch dieses, das, was man ja auch gerade sieht, in Hollywood auch viel aktuell sieht, dass eben sozusagen so Independent-Filmer, die einen Hit haben, beziehungsweise einer, sagen wir mal so einen Achtungserfolg, auch sofort von, ich weiß jetzt nicht, Disney und Co. dann weggecastet werden, um dann irgendeine Megaproduktion zu leiten und oft genug eben an dieser Situation dann auch scheitern. Das heißt also, du würdest jetzt auch von dir behaupten, dass, keine Ahnung, wenn jetzt sagen wir mal die Bavaria auf dich zukäme und sagen würde, wir brauchen jetzt sagen wir mal jemanden, der jetzt diese oder jene Produktion anschiebt, hier keine Ahnung, wir brauchen jemanden, der uns hier die nächsten 20 Folgen hier, wie heißt diese ganze Scheiße, diese ganzen Daily Soaps, Telenovelas und so weiter. Wegdreht und da einfach weiß, wie man eine Kamera einsetzt und wo man sie hinhalten muss, das würdest du generell ausschließen. Also wenn jetzt
Definitiv. Also ich kenne Leute, die auch sowas machen, mit denen ich zum Teil auch gut zurechtkomme. Die sieht man hier und da mal in der Fernsehwerbung. Also ich sitze dann irgendwie abends, guck dumm in die Klotze und denk mir, auch kennst du. Aber sollen sie machen. Meins ist es nicht. Also ich werde weder Werbung für irgendwas machen, noch habe ich da Interesse dran, irgendwie ins Fernsehen zu kommen oder so. Also 0,0.
0,0. Ja, das ist erstmal ein guter Ansatz. Ne? Ich meine, wenn sich solche Dinge dann irgendwo durch Zufall doch ergeben sollten, beziehungsweise dann irgendwo auf einmal so ein bisschen Aufmerksamkeit einem zuteil wird, jemand dagegen will man sich ja nicht verwehren. Das gilt ja wahrscheinlich für die meisten Musiker da draußen auch dann so. Das ist ja immer schön, wenn man Anerkennung für seine Arbeit einfährt, aber du hast schon vollkommen recht, ne? Das Thema, sich dabei zu verbiegen oder verbiegen zu müssen, das ist natürlich immer ein sehr unschönes und hat auch schon für so manche beendete Karriere gesorgt.
Ja, definitiv.
Genau.
Also selbst so ein David Lynch sagt ja mittlerweile so, ich drehe keine Filme mehr, weil da ist Hollywood hinten dran und die lassen mich nicht das machen, was ich will. Einer der, wenn nicht der genialste Regisseur, sagt selbst so, nö, dann höre ich halt einfach auf mit Filme machen. Also wenn selbst jemand so Großes sagt so, wie soll ich dann davon ausgehen, dass wenn ich jetzt bei irgend so einer Chance ja sagen würde, wenn das jetzt natürlich irgendwie weiß ich nicht. Ich suche jetzt gerade noch ein Beispiel von jemandem, wo ich sagen würde, da kann ich authentisch bleiben in dem, was ich mache. Wenn jetzt ein Jörg Buttgereit kommt, von dem, was vorhin hatten, und sagt, ich drehe einen Todesking 2, klar, ganz andere Geschichte.
Ja.
Das hat dann aber halt, ja, da sind wir auch wieder nicht bei Fernsehen oder bekannt werden in dem Sinne.
Mhm.
Also von daher, würde ich das einfach mal ausschließen.
Ja. Doch. Gut. Jo, die Sache ist ja die, wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen so diese Querverweise zum Black Metal und zu diesem Genre an und für sich auch angesprochen. Du hast selbst auch gesagt, dass du auch so ein paar Inhalte mit reingebracht hast, so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal sachte Religionskritik, die dann sich zu, wo es da auch so Überschneidungen gibt. Wenn jetzt irgendwer auf dich zukäme und sagen würde, du, ich brauche dich jetzt quasi, ich will jetzt mal irgendwo, sagen wir mal, ein hochklassiges Video drehen, jetzt Underground Band XY oder aber, keine Ahnung, Dimmu Borgir brauchen für ihren nächsten Clip irgendjemand, wäre das etwas, was dich interessieren würde?
Ist schon passiert, also von Underground Band XY, ja. Von Dimmu Borgir nicht, da hätte ich auch nicht das Bedürfnis.
Das kann ich nachvollziehen, ja.
Nee, denen ihre Musikvideos, echt nicht. Es gibt wirklich, meiner Meinung nach, gute Black-Metal-Videos, die dem Moborgi-Sachen gehören, echt nicht unbedingt dazu. Sorgenskammer Del 2, oder wie das hieß, war damals so eines der ersten, das ich überhaupt gesehen hatte. Ja, das fand ich halt als 15-Jähriger irgendwie mal ganz toll.
Yeah.
Beim ersten Mal gucken, so. Das wäre aber nichts, wo ich jetzt heute sag, so, ist einfach nicht die Creme de la Creme.
Du hast gerade gemeint, Underground ist schon mal an dich rangetreten. Gibt es dann tatsächlich ein Musikvideo, wo du schon Regie geführt hast?
Also kein fremdes. Ich habe mit diesem Projekt, was ich damals hatte, mit dem Freund zusammen, das Kellerprojekt,
ja,
nenne ich es jetzt mal. Ich habe letztes Jahr habe ich ein Compilation-Tape davon rausgebracht, in Anführungszeichen. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, 30 Stück oder so. Die habe ich aber nur an Freunde und Bekannte und Leute, die ich persönlich kenne, rausgegeben, also verschenkt. Einfach so, ich sag mal, die Jugend zu konservieren und habe dafür die ganzen alten Aufnahmen mal wieder rausgekramt und habe die von einem Bekannten nochmal mastern lassen und ein Schlagzeug einspielen lassen und sowas. Und da habe ich für zwei Songs auch Musikvideos geschnitten. Da kann ich dir gerne irgendwie mal einen Link schicken, der könnte ja, weiß ich nicht, in eure YouTube-Beschreibung reinklatschen. Ja,
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist es dann etwas, wo du sagen würdest, da kann man auch an mich herantreten, gesetzt im Fall irgendwie Band XY sucht jemanden, der sie einfach mal so ein bisschen audiovisuell in Szene setzen möchte? Oder sagst du, nee, Freundeskreis und Ende aus Mickey Mouse?
Käme echt drauf an. Die Sache ist, dass ich da halt wirklich auch musikalisch wählerisch wäre. Also wenn da jetzt irgendwie so die platteste 0815 BM-Doodle-Band irgendwie ankommt, weiß ich nicht, ob da das Interesse so groß wäre. Andersrum ist es aber auch, Hochglanzvideos oder so werde ich auch nicht abliefern. Also ich mache das Ganze immer noch hobbymäßig und amateurhaft. Also es ist jetzt nicht so, dass da, ich hatte mal einen, der kam an mich ran und meinte so, ja, ich möchte ein Musikvideo, kannst du das umsetzen? Ich will irgendwie, ich weiß nicht, was er wollte, irgendwie eine, wie war das, eine nackte Frau in einem Kasten mit schwarzer Flüssigkeit, die sich dann so um sich selbst dreht mit so voll krassen Effekten und Special Effects und Bildbearbeitung. Ich sag so, ey, ich mach keine MTV-Musikvideos. Also yeah. Sorry, aber wenn jetzt irgendwie Leute kommen und sagen, hier, wir wollen im Wald Feuer spucken, kann man drüber reden.
Also, das klingt auch für mich so ein bisschen, als wenn du generell, also so also was du quasi, wie sagt man so schön, was man in Camera machen kann, das machst du. Beziehungsweise, aber du bist jetzt nicht, also du klingst zumindest nicht so, als wenn du jetzt nachträglich irgendwie großartig jetzt noch Effekte einfügst und sagst so.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, das ist ja auch interessant. Kann weil viele,
überhaupt nicht.
Wir waren ja vorhin gerade bei Dimo Borgir und ich glaube, wenn man da so ein paar Clips irgendwo zu Rate zieht, dann hat man das Gefühl, dass die da irgendwie, dass da 5 Mann vor dem Greenscreen stehen und ne, der Rest einfach zusätzlich eingefügt wird, aber das ist dann nicht so deins.
Nee, überhaupt nicht. Also ich mache wirklich, auch wenn ich Farben oder so im Film will, entweder ich leuchte bunt aus am Set oder es gibt halt eben keine Farben.
Ach so,
also
okay.
Außer da im Nachhinein dann vielleicht einen Kontrast hochdrehen, damit man es irgendwie schöner sieht. Da ist dann aber auch mein Latein auch technisch einfach am Ende. Ich habe ein, zwei Kurzfilme, die dann so eine Color Correction im Nachhinein bekommen haben. Da habe ich aber auch einen Freund dran gelassen, der sowas kann. Und wo ich wusste, der macht das zu meiner Zufriedenheit, einfach weil ich es mir bei den Filmen gewünscht hätte, dass sie anders aussehen, weil sie aber auch schon wieder 10 Jahre alt waren. Ich gesagt habe so, okay, das hätte man besser machen können damals. Heutzutage, nee, also außer da wirklich vielleicht ein bisschen mal einen Kontrasten rumschrauben oder so war's das. Also das Maximum ist mal eine Zeitlupe-Aufnahme oder ein Zeitraffer oder so. Ja. Gefadete Übergänge, weißt du, wenn so zwei Bilder ineinander gehen.
Ja.
Aber da ist dann auch Ende oder schwarz-weiß geht auch noch. Aber das war's.
Ja, das ist ja ein löblicher Ansatz, weil ich meine, es gibt ja heute zahllose Produktionen, die man irgendwo, damit wirst du ja auch bei Netflix und Amazon und Co. Zugeschissen, die dann, wo nicht mal mehr so ein klassisches Bloodpack benutzt wird. Für, keine Ahnung, eine Schusswunde oder ähnliches. Und alles einfach, wirklich alles nur noch CGI ist. Und ich mich dann auch jedes Mal wundere. Also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch diese Kontroverse mitbekommen haben, die damals um diese Neuverfilmung, / Reboot von The Thing oder Das Ding, je nachdem, wie man es will, die sich darum gedreht hat, um diese Kontroverse, weil das Studio da interveniert hat und gesagt hat, ja, pass auf, ihr habt zwar die Effekte so gesehen schon fertig, also richtig schöne Oldschool, so diese plastischen Effekte, aber die Scheiße darf so nicht sein, weil das sieht irgendwie altbacken aus, jedenfalls in unseren Augen. Also räumt den ganzen Mist beiseite und wir machen jetzt CGI.
Wir hauen CGI drauf, ja.
Genau.
Ganz übel, ich weiß auch nicht, was das für eine Entwicklung ist, also woher das kommt. Ich habe mir sagen lassen von Leuten, die da ein bisschen tiefer drin stecken und auch, ich sag mal, in höheren Gefilden, es ist wohl wirklich so, dass bei größeren Produktionen CGI einfach günstiger ist, weil du bezahlst halt einen Mann, der 100 Stunden am Rechner sitzt, anders als wenn du 30 Leute 5 Stunden am Set hast. Da ist wohl irgendwie der ganze Clou. Also es geht um die Kohle.
Das ist wohl einfach der Da würde ich normalerweise auch würde, mitgehen,
aber bei
tatsächlich.
Das Ding gar nicht hinhauen. Ne? Also, weil da war ja das Geld schon ausgegeben.
Für eben drum. Handmade. Das ist ja genau das, was ich meine. Also das hat mich auch, da habe ich vor allen Dingen, man kann ja im Zusatzmaterial sich auch diese Effekte angucken. Also die wirklichen, plastischen, die Puppeneffekte und so.
Handmade.
Sah fantastisch aus. Also wirklich einfach fantastisch.
Denke ich mir. Also, ne?
Und ich weiß auch nicht, warum das immer noch nicht irgendwie sich durchgeschlagen hat, also in Hollywood und auch sonst wo quasi diese klassischen CGI-Effekte benutzt werden, dass eben das menschliche Auge Unechtes sehr, sehr leicht erkennt. Also oft auch nur an Nuancen.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Ja, aber das ist eben so, ja, das ist eben das Kuriosum, warum warum das so um sich greift und offensichtlich ja von den Leuten nicht gemocht wird und weiter doch trotzdem durchgezogen wird, aber würde auch im selben Abendzug auch erklären, warum so viele Leute zum Beispiel einfach auch nicht von den Klassikern lassen können, die man so
glaube ich auch.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja eben, wenn man auch so ansatzweise irgendwo Interesse für das Handwerk selbst mitbringt, dann macht das einfach auch eine ganz andere Freude, wenn man sieht, da hat es irgendwo wirklich irgend so ein Maniac dann sich hingesetzt und gesagt so, wie kann ich das Ganze jetzt möglichst effektiv inszenieren, und da gibt es ja so diverse Beispiele. Ich habe gerade versucht an diesen, wie hieß er denn, Sex Machine hieß er in From Dusk Till Dawn, das war doch auch so ein
Tom Savini.
Genau, das ist er. Ja. Richtig. Also der Mann, der dieses Genre einfach liebt und der dann auch irgendwo seinen wohlverdienten kleinen Gastauftritter hatte. Der aber auch, wenn man sich das Studio da mal ansieht, also das ist wirklich echte Handwerkskunst, und ich glaube, das ist durch kein Computereffekt zu ersetzen, also definitiv nicht.
Ja.
Wenn wir jetzt mal jetzt weg von den Videoclips gehen. Es gibt ja auch sozusagen auch bei uns, also im Extrem- und im Black-Metal-Bereich, gibt es ja auch so immer mal wieder so der Versuch, sich sozusagen so auf Doku-Ebene dem Genre zu nähern. Ja, also was gibt's da? Also hier Pure Fucking Mayhem heißt, glaube ich, diese eine Mayhem-Doku. Dann hast du noch Until the Light Takes Us. Gibt es da irgendwo so für dich so Dokus, wo du sagst, so dass die haben so auch für mich persönlich so einen Mehrwert, also auch aus künstlerischer Sicht, dass man nicht nur mehr über die Person erfährt, sondern die einfach insgesamt einfach interessant inszeniert sind?
Von Nocturno Culto, The Misanthrope, finde ich richtig überragend. Habe ich x-mal gesehen. Ich weiß noch, ich hatte mal so einen Tag, hab total platt daheim gelegen mit Migräneattacke und hab einfach den ganzen Tag den Film in Dauerschleife geguckt.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, das hat ja auch so was Meditatives, der Film.
Absolut, ne? Absolut. Also und? Das fand ich richtig gut, weil es weg von diesem klassischen Doku-Ding ging.
Ja.
Aber auch kein Spielfilm war.
Ja.
Das war wirklich so, da wären wir wieder bei, passt in keine Schublade. Aber doch.
Das war so
echt gut.
Genau. Und was, ich meine, so generell, wenn du jetzt sagen würdest, so aus deiner Sicht, also aus deiner Sicht auch als Filmemacher, du hast jemanden, dem du sozusagen das Genre, bleiben wir mal bei Black Metal, näher bringen möchte, ist das so deine Auswahl, oder wäre das so der Film, den du empfehlen würdest, oder würdest du da irgendwo was anderes zur Hand nehmen? Jetzt auch gerne mal so aus der Sicht Videoclips, Filme, Dokumentation.
Ich glaube, da ist die Vielseitigkeit wieder so eine Sache, die das Ganze schwierig machen würde, auf ein Ding zu beschränken. Weil ich sag mal, nimm mal von Satyricon Mother North im Vergleich zu Xester, wie hieß das, Walker of Dissonant Worlds?
Ja, ja.
Mit diesen Obdachlosen da in New York oder was am Straßenrand, da liegen ja Welten dazwischen. Das ist ja sowohl musikalisch und thematisch schon mal eine ganz andere Liga als auch filmtechnisch. Das eine ist so ultra klassisch Blut, Feuer, Titten. Und das andere ist halt irgendwie so, ja, kalte Realität und alles sehr trist, wohingegen Mother North ja wirklich knallbunt ist und wirklich farblich richtig schön auch gemacht, muss ich sagen. Also ich finde das ein richtig gutes Video. Von daher, ja, ich denke, ich würde so zwei unterschiedliche Ansätze zeigen. Also zum Beispiel jetzt The Misanthrope und diese Eternal Flame of Gehenna über finnischen Black Metal. So dieses ganz krasse Gegenteil, so irgendwie saufende Glatzköpfe.
Die saufende Glatzköpfe.
Das ist ja großartig. Also das vereint halt letztendlich irgendwo diesen, ich sag mal, spirituelleren Weg mit diesem sehr, ich sag mal, ich will es gar nicht mal modern nennen, weil ich sag mal, gesoffen wurde sehr wahrscheinlich auch damals schon. Aber ich sag mal so dieses, moderne Rauditum.
Also diese Anti-Einstellung quasi.
Ja, genau, diese richtige Abfuck-Anti-Einstellung und Misfits-Tattoos haben und besoffen Bierflaschen rumschmeißen. Auch KPN haben ja da Musikvideos, die definitiv in die Richtung eher dann gehen.
Ja.
Von daher denke ich, das zeigt dann auch gleich so diese Vielfältigkeit.
Finde ich gut. Ja, definitiv. Weil es ist ja auch das, was ja auch viele Leute eben, gerade wenn sie, sagen wir mal, von außen, also die, ich sag nicht, ich nenne sie immer so ein bisschen so diese Uneingeweihten, wenn die von außen sozusagen auf das Genre blicken, dann ist es ja ähnlich wie zum Beispiel, also deswegen ja auch diese vielen Überschneidungen, deswegen ist es ähnlich wie im Horrorgenre. Viele vergessen eben oder übersehen dabei, dass es eben da auch ganz viele verschiedene Facetten gibt, die es zu ergründen dann auch einfach lohnt, wenn man natürlich also generelles Grundinteresse für die Thematik mitbringt. Und dass man dem Ganzen eben Unrecht tut, wenn man von vornherein das Ganze eben irgendwo als als ekelhaft oder abartig abtut und sagt so, ja, nee, das, weil ja, du hast eben auch wirklich teilweise, also im Horrorgenre, im Filmbereich eben, aber auch genauso eben wie in der Musik selbst eben auch immer wieder auch unter den extremsten extremsten Veröffentlichungen immer wieder so kleine, wo du sagst so, okay, da ist, da geht die ganze Sache nochmal aus so eine andere Ebene, die dann eben vielen einfach komplett verborgen bleibt und da könnte man jetzt diskutieren, ob das gut so ist. Ne? Und ob es gut so ist, dass nur die Eingeweihten tatsächlich wissen, wovon die Rede ist, oder ob man das jetzt irgendwo anderen so mit Krampf irgendwo überhelfen müsste. Ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, du arbeitest zum Beispiel mit Splatter-Effekten, ist das für dich etwas, wo du sagst, ich versuche richtig gezielt eben auch die falschen Leute wegzustoßen? Also auch zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Blut auf umgedrehten Kreuzen irgendwo mal nehmen als Stilmittel, willst du damit die Leute tatsächlich in erster Linie quasi abstoßen und beziehungsweise auf der anderen Seite eben die Genre-Fans erfreuen? Oder gibt es da irgendwo auch noch so eine Metaebene, wo du sagst, so ich übe hier tatsächlich Religions- und Gesellschaftskritik und benutze dabei sozusagen den groben Hammer, um dann auch wirklich Eindruck hinterlassen?
Die Reaktion der Leute würde ich da als absolut zweitrangig einstufen, weil ich auch ehrlich gesagt ja gar nicht unbedingt weiß, was für Leute das gucken. Also klar, so die Freunde oder Bekannte, da weiß ich auch so ungefähr von der Einstellung. Aber es gibt ja auch immer Leute, die sich das Zeug irgendwie angucken oder bei mir kaufen, die kenne ich gar nicht, sprich, ich weiß gar nicht, schockiere ich denjenigen damit jetzt oder sagt er finde ich geil, scheiß auf das ganze Christentum oder so. Von daher, nee, also der Gedanke ist eigentlich gar nicht da. Wirklich aber jetzt so Gesellschaftskritik ausüben ist zu hoch gegriffen. Das ist so ein das hat quasi für mich eine Aussage. Zum Beispiel Blutkreis 2 ist, ich sag jetzt mal als Film, das hört sich vielleicht bescheuert an, aber ist sehr naturverbunden, was für mich in einer gewissen Ebene automatisch dieses ganze Glaubensding, christlich oder allgemein große Weltreligion, halt ausschließt, weil ich die Natur quasi in dem Film über alles stelle. Und schon kann da kein Glaube an den irgendwie an den großen Gott sein oder so, außer man nennt ihn halt wirklich Natur. Von daher, ja, ist das quasi einfach nur der Gedanke, der sich dann im Kopf zusammensetzt und sagt so, okay, ich will die Natur als das Größte darstellen, also ja, zeige ich da alles andere quasi als klein. Oder zeig, wie das andere klein gemacht wird, ob jetzt irgendwie ein Kreuz angefackelt wird oder mit Blut bespritzt oder was auch immer. Neben dem visuellen Aspekt, denke ich, ist es dann wirklich das. Also ich würde das jetzt auch, das ist ja nicht super intellektuell oder so.
Ja.
Also
das, ist es denn schon ein Wunsch, dass dir der Zuschauer dann eben auch diese Ebene dann irgendwo als solche dann irgendwo begreift? Oder sagst du dir, das ist eigentlich in erster Linie eigentlich zweitrangig, Hauptsache er hat erstmal sein Entertainment?
Ich freue mich absolut darüber, wenn Leute das begreifen oder darin auch irgendwie das wiederfinden, was ich damit ausdrücken wollte. Weiß aber leider auch aus Erfahrung, dass die wenigsten wirklich überhaupt die Ansätze verstehen. Also ich habe zwischen meinen eigentlichen Projekten immer mal so, ich habe die immer Super Shorts genannt, weil es wirklich so 1-Minuten-Clips sind. Und ich habe einen, der heißt Levetyanka. Der dauert, ich glaube, 1,5 Minuten. Und man sieht, ohne das überheblich zu meinen, so wunderschöne Naturaufnahmen, eine Sonne, die sich so spiegelt in der Kameralinse und Bäume und so weiter. Und dann macht die Musik so einen Absacker und man sieht so einen alten, verrosteten Stacheldraht, der sich so durchs Bild zieht. da gibt's dann so 90% der Leute hat reagiert mit, ja, sind ganz schöne Kameraaufnahmen. Boah, sieht das toll aus. Aber eben so 2, 3 haben halt geschrieben so, hey, das Ding ist richtig gut durchdacht eigentlich, weil es zeigt sowas Wunderschönes und zeigt eigentlich, wie sowas Wunderschönes einfach vom dümmsten aller Lebewesen gerade wieder zerstört wird, indem irgendwie ja Müll in der Gegend rumliegt. In dem Falle halt dieser verrostete Stacheldraht. Ja. Natürlich freue ich mich über die 3 Leute, die so irgendwie darauf reagieren, mehr als über die ganzen, die da irgendwie einfach nur sagen, so ja, schöne Musik, schöne Bilder. Ist ja auch toll, wenn das funktioniert hat, ist aber halt eben nicht das Hauptanliegen gewesen. Also
ja. Wir haben jetzt in letzter Zeit, also das wird dir ja auch aufgefallen sein, ich meine, es gibt ja auch aus auch jetzt im letzten Jahr jetzt speziell, wo viele Leute eben auch mal gerne auch mal eine Stunde mehr Zeit hatten, ist es ja auch so gewesen, dass zum Beispiel Plattformen wie jetzt, nehmen wir mal YouTube oder ähnliches, tatsächlich auch viele Leute sozusagen in die öffentliche Wahrnehmung geschwemmt haben, die ja, wo es eben vielerlei Hinsicht, nicht nur jetzt auf das Metal-Genre oder das Black-Metal-Genre jetzt speziell gemünzt, sondern eben auch im Allgemeinen einfach, wo man merkt, so da ist so ein Geltungsdrang vorhanden. Und da wollen Leute sich also wirklich auf Krampf ins Rampenlicht stellen und sich selbst präsentieren. Ja. Was mich immer interessiert hat, für mich ist das ja quasi, wenn man einen Film dreht. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, Regisseur ist, man schreibt ein Buch und man möchte das Ganze quasi umsetzen. Ist das ein Vorwurf, den du dir auch gefallen lassen würdest, dass du sagst, irgendwie, ich will jetzt sozusagen auf Krampf sozusagen diese Idee oder meine Gedanken öffentlich machen und das ist halt quasi, da ist Film halt das Mittel der Wahl. Oder ist das eben, was ist zum Beispiel der Eindruck, den ich oft hatte, dass man sich dann wirklich auch auf diesem Regisseurposten ja wie hinter so einer Mauer noch befindet und zwar schon was von sich preisgibt, aber eben auch nicht ganz diesen Wunsch hegt, ja direkt im Rampenlicht zu stehen. Weißt du, wie ich das meine? Also, weil das ist immer so dieses Kuriosum, das ist auch, weil ich diese eigenartige Dissonanz, die man auch zum Beispiel auch gerade eben auch im Black Metal Genre oft hat, dass du auf der einen Seite zum Beispiel Leute hast, die jetzt ja sich als wahrscheinlich sogar, wenn du sie fragen würdest, als Misanthropen oder ähnliches bezeichnen würden und extreme Musik spielen und auf der anderen Seite aber zum Beispiel einen Instagram-Account haben. So, das ist ja etwas, wo das sich in meinen Augen erstmal so ein bisschen eigentlich ausschließen sollte, was aber trotzdem Realität ist. Wie siehst du das? Ist das für dich irgendwo, gestehst du das selbst ein, dass du sagst, ja, okay, vielleicht ist das auch so ein Stück weit Selbstdarstellung oder sagst du dir, nee, ich habe den Regisseurstuhl deswegen inne, weil ich eben nicht vor der Kamera stehen, weil ich mich eben nicht selbst darstellen will?
Selbstdarstellung per se. Ich sag mal, in dem Moment, wo du irgendwas veröffentlichst, bist du natürlich darauf aus, dass Leute das in irgendeiner Form mitbekommen und im besten Falle gut finden. Also jeder, der da sagt so, ich veröffentliche irgendwas, mir ist es aber scheißegal, wie die Leute es finden, ist meiner Meinung nach Bullshit. Mhm. Also der ist einfach nicht ehrlich, weil dann wird das einfach nicht veröffentlichen. Also ich kenne wirklich einen, der macht seit über 20 Jahren Filme, der hat daheim festplattenweise Filme, der hat bis heute nicht einen Film jemals rausgebracht.
Okay.
Die hat einfach nie jemand zu Gesicht gesehen, weil er sagt so, ich mache das einfach, weil ich so gerne drehe und Spaß haben will daran. Aber immer, wenn man ihn fragt, so ey, kann man mal irgendwie was von dir sehen? Dann sagt er, auch keine Ahnung, das liegt auf irgendeiner Festplatte irgendwo in meiner Bude rum. Ja, irgendwann brenne ich dir mal was oder so. Der hat bis heute noch nie irgendwas offiziell veröffentlicht. Da denke ich mir dann so, okay, da merkt man irgendwie schon den krassen Unterschied zu jemandem, der jedes kleinste Fitzelchen veröffentlicht. Ich würde bei mir sagen, natürlich möchte ich Leute damit erreichen, sonst würde ich es eben genauso machen und die ganzen Sachen bei mir behalten. Auf der anderen Seite, mir das vorwerfen zu lassen, ist insofern nur bedingt könnte ich es akzeptieren, weil ich mich dazu zu sehr selbst limitiere, weil als diese 33 Blutkreis-DVDs zum Beispiel ausverkauft waren,
ja.
Ich habe seitdem bis heute, und das ist mittlerweile auch 3-4 Jahre her oder so, immer wieder Anfragen von Leuten, die fragen, kommt eine neue Auflage, kannst du nicht nochmal 100 machen oder so, die Leute fragen. Und ich sage aber, nö, so, wenn der zweite Teil kommt, kommt er ja nochmal drauf, auch in einer anderen Version. Ja, aber ich will unbedingt die Originalversion sehen, weil da war auch Black Metal dabei von einem Kumpel von mir. Und ich sag so, nö, das war einmal limitiert auf 33 und das war's dann halt eben so. Wäre ich anders, würde ich ja jetzt dann sagen, natürlich, die Nachfrage ist da, also mache ich jetzt nochmal 50 DVDs und ich würde die wahrscheinlich verkauft kriegen. Mhm. Mache ich aber nicht. Weil
ja. Okay, gut. Ja, nee, das.
Wenn das irgendwie beantwortet.
Ja, doch, durchaus schon. Ne? Also ich meine, ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie als Vorwurf phrasieren, also von wegen so.
Nee, habe ich nicht.
Du bist nicht true, weil du und auch erst recht nicht mit V, weil du halt deine eigenen Sachen veröffentlichst, sondern eben, weil wie gesagt, das ist, ich versuche immer so ein bisschen hinter diese Unvereinbarkeit irgendwo aufzusteigen, dass zum Beispiel. Jemand auf der einen Seite zum Beispiel jetzt mal so krasse Genrefilme macht. Also wirklich Dinge, wo andere sagen würden, das hat keinerlei künstlerischen Anspruch, also aus deren Sicht. Und man auf der einen Seite, wie gesagt, versucht sozusagen ein möglichst breites Publikum von sich fernzuhalten. Auf der anderen Seite eben dennoch irgendwo so ein bisschen das Rampenlicht sucht, beziehungsweise ich würde das jetzt mal vielleicht als Selbstverwirklichung irgendwo sehen, dem nachgeht. Das ist ja irgendwie immer so wie so ein zweischneidiges Schwert. Wo fängt das eine an? Wo fängt der Sellout an, wenn man so möchte? Wo bleibt man sich selbst noch treu? Ich meine, das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, wie das für dich irgendwo, wie das für dich gelagert ist und was du zum Beispiel jetzt einfach nicht tun würdest. Einfach nur das Geld deswegen als Beispiel. Aber deswegen unterhalten wir uns ja auch, weil ich ja immer versuche, irgendwo eben auch so ein bisschen so die Beweggründe von weil das ist ja einer der Gründe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist zum Beispiel gerade, wenn man jetzt sagen wir mal so auf der Suche ist nach künstlerischer Wahrheit, in Anführungsstrichen. Das klingt jetzt ein bisschen schwurbelig und hochtrabend. Was ich damit meine ist aber, dass man ja auch in allem, womit man sich beschäftigt, vielleicht auch ein Stück weit so dieses Echte sucht. Also das, wo man sagt, die Leute sind jetzt in dem Moment nicht gekünstelt und nicht aufgesetzt und versuchen jetzt nicht irgendwie auf Krampf zu beeindrucken und sind deswegen so und so, sondern sie machen die Sachen eben ganz ehrlich und ganz echt aus sich selbst heraus und aus keinem anderen Grund. Und das ist ja eben oft so, dass du eben in so einem Bereich, wie zum Beispiel jetzt sagen wir mal im Extreme-Metal-Bereich, wo du eben einfach darauf wetten kannst, dass du im Regelfall kein breiteres Publikum oder kein großes Publikum, kein Millionenpublikum erreichen wirst, dass du da eben auch so die ehrlichere Kunst findest, die ehrlichere Musik, die ehrlicheren Filme und dass das Ganze dann in meinen Augen zumindest auch eine höhere Wertigkeit hat. Also weil es eben einfach nicht gekünstelt, weil es nicht aufgesetzt ist. Und ja, das ist eben das Ding. Also ich deswegen, wie gesagt, deswegen auch dieses Gespräch mit jemandem, der eben nicht irgendwo, sagen wir mal jetzt, dass die Gitarre als Werkzeug für sich jetzt verbucht hat, sondern die Kamera nimmt, aber trotzdem scheinbar ja denselben Ansatz pflegt.
Das ist genau der Punkt. Ich, während du redest, fallen mir so viele Vergleiche ein, gerade so dieses diese Veröffentlichungsstrukturen sind quasi nichts anderes als wie früher, ich sag mal, die Tape-Trading-Szene. Das ist ja quasi auch so, natürlich sucht man in irgendeiner Form Anerkennung, ist aber halt in einem kleinen geschlossenen Kreis. Also ich sag mal, wenn die 5 Leute, die mit mir die Filme machen, plus 5 Leute, die ich kenne aus dem Umfeld, sagen, das finde ich geil, sind mir irgendwie schon die 100 anderen oder 200 anderen, die den Kram gucken, deren Meinung freue ich mich darüber, wenn es gut ankommt. Wenn die aber sagen, nö, fand ich jetzt gar nicht so gut, wiegt aber natürlich dieser kleine Kreis um mich herum viel mehr. Einfach, weil ich A, weiß, das sind Leute, die mir Freundschaft hin oder her trotzdem ganz ehrlich sagen, hier, das ist Rotz oder das ist gut. Einfach, weil sie im Normalfall quasi dasselbe machen und genauso eine ehrliche Meinung wollen und wissen, dass sie auch einfach ehrlich sein können. Also diese Authentizität ist trotzdem da, dass ich denen das irgendwie abkaufen kann. Wenn die sagen, boah, das finde ich richtig gut, dann weiß ich, das sagt er nicht nur, weil man sagt halt unter Freunden halt, ja, gefällt mir, was du da machst. Aber ja, das ist so dieser, ja, ich sag mal, der elitäre Kreis, der da viel mehr eine Rolle spielt als wirklich das große Außenrum. Natürlich sucht man Leute, die sich dafür interessieren, oder was heißt sucht Leute? Man freut sich darüber, wenn da plötzlich jemand um die Ecke kommt, der damit was anfangen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag 500 Posts mache, so teilt diesen Beitrag, dann gewinnt ihr eine DVD, nur damit ich am Ende 6000 Likes habe. Also.
Wie ist es denn, weil du gerade auch den elitären Kreis ansprachst, wie die Gesetzmäßigkeiten so innerhalb, jetzt sagen wir mal, des Metal Underground sind, das wissen wir, glaube ich, beide. Wie ist das bei den im Underground-Filmbereich? Ich meine, ist es da auch so, dass man da sozusagen seine Street-Cred in Anführungsstrichen schnell mal verlieren kann, wenn man, sagen wir mal, jetzt sich an diese oder jene, ja, ich sag mal, ungeschriebene Vorgabe nicht hält?
Ich würde es da sehr viel seichter, also ich fasse das sehr viel seichter auf. Also man kann sich, sag ich mal, viel mehr erlauben, weil die Leute bei Weitem leider meiner Meinung nach nicht so kritisch sind. Also wenn irgendwie so ein, so ein 15-jähriger Hanswurst mit seinem Handy filmt, wie er eine Flasche Ketchup gegen die Wand schmeißt, wird es da immer irgendwo die Leute geben, die applaudieren und sagen, boah, geil, mehr davon.
Ja. Yeah.
Wo ich einfach nur kopfschüttelnd da sitze und mir denke, boah, Leute, natürlich fühlt man sich dann auch selbst so ein bisschen so, ey, wofür reiße ich mir irgendwie für teilweise ein Projekt 4 Jahre lang einen Arsch auf? Und ihr erntet für sowas Applaus.
Ja.
Das, wo man sich dann, ja, man denkt sich dann seinen Teil. Was aber ganz, ganz schnell auch in der Filmszene, und ich denke mal, dass es, ja, diese Nachtmystium-Geschichte damals ist, glaube ich, recht groß gewesen. Das gibt's in der Filmszene genauso. Gerade diese Untergrund-Amateur-Filmszene.
Ach, tatsächlich?
Okay. Und das ist leider, warum auch immer, so die letzten 2-3 Jahre oder so, ist das gewachsen, dass Leute wirklich andere Leute versuchen abzuziehen. Leute kündigen irgendwelche Veröffentlichungen an, sammeln das Geld ein und ja. Da bekommt aber niemals jemand irgendwas und die tauchen dann ganz schnell unter, weil die werden wirklich zerrissen. Mhm. Also die werden zerpflückt bis ins Äußerste. Das ist in Deutschland auf einem ordentlichen Level, sag ich mal, so wie es ja auch gerecht ist, weil das ist halt eine Scheißaktion, das macht man nicht. In Amerika ist das noch viel krasser. Also auch die haben ja so eine Szene. Und bei denen ist das richtig heftig. Also da gab's das schon und die werden dann wirklich in jeder Gruppe gepostet, hier so, kauft nicht bei dem und dem, Leute, der zieht euch nur ab. Der liebt nicht die Horrorkunst, der will einfach nur noch Kohle.
Ja, so. Okay.
Von daher, ja, ist das so eher der häufigere Grund. Wenn jemand natürlich einen wirklichen Scheißfilm abliefert, ja, das wird dann natürlich dadurch, dass es halt eben Amateur ist, wird das dann grundsätzlich schon mal anders bewertet, weil im Normalfall die Leute wissen, okay, die Mittel sind einfach nicht so da. Also ich gucke auch Amateurfilme ganz anders als Hollywood-Kram. Natürlich kann ich Sachen von Freunden oder von mir selbst nicht so sehen und bewerten, wie jetzt irgendwie eine neue Netflix-Produktion. Da liegen Welten dazwischen und da muss man auch meiner Meinung nach einen anderen Maßstab ansetzen. Genauso wie man nicht irgendwie einen Keller-Demo mit irgendwie einem feingeschliffenen Studio-Aufnahmen-Album von irgendeiner Band, die seit 20 Jahren gibt, messen kann. Das geht halt auch irgendwo nicht.
Ja. Speziell was diese Finanzierungsunarten angeht. Ich meine, das ist ja etwas, was, glaube ich, jeder von uns, der sich auch nur peripher eben mit diesem oder jedem Genre auseinandersetzt, schon mitbekommen hat. Ich meine, diese hier auch was Vorbestellung und Ähnliches angeht. Also das ralle ich persönlich auch bis heute nicht, wie sozusagen Album XY irgendwo 3 Monate vorher angekündigt wird und dann wird irgendwo tatsächlich ab jetzt vorbestellbar und dann wird das Geld kassiert und dann wird erst die Veröffentlichung oder die Pressung in Auftrag gegeben. Ne, das weiß ich aus meinem persönlichen Wirken ja auch heraus, dass sowas gang und gäbe heutzutage ist und dass sich Leute da immer wieder drauf einlassen, obwohl sie noch gar nicht wissen, was für eine Qualität sie geliefert bekommen und was sie da auf den Tisch bekommen und ob überhaupt, ne? Weil, wie gesagt, du sagst, sagst es ja selbst, diese Fälle sind ja auch schon vorgekommen, dass dann tatsächlich Leute sich einfach mit der Kohle eben aus dem Staub machen. Erst recht, wenn es dann wenn dann noch andere Substanzen mit im Spiel sind. Ja,
ich muss da kurz einklinken.
Ja, bitte.
Einfach, weil ich mich da jetzt selbst zu Wort melden muss. Ich habe zum 11-jährigen Jubiläum quasi eine Neuveröffentlichung von meinem ersten Film gerade veröffentlicht.
Ja.
Und es ist genau das abgelaufen, was du eben beschrieben hast. Nur, dass ich die Sachen auch wirklich rausgeschickt habe.
Ja.
Aber auch eben mit monatelanger Vorlaufzeit. Das hatte einfach den Hintergrund, die Kosten für die Veröffentlichung trägt man ja gerade als Amateurfilmmacher halt eben selbst komplett. Und in dem Falle haben wir die quasi bei einem Brennwerk machen lassen, mit Hüllen, mit Covern und allem drum und dran, was eben eine ordentliche Summe ist. Und wir haben das auch so gemacht. Wir haben die Leute quasi erst bezahlen lassen und haben gesagt, okay, wir haben in irgendeiner Form Namen, wenn ihr uns vertraut, dann bestellt das Ding vor, überweist die Kohle, wir nehmen dann das Geld, was wir bekommen, da wir es selbst einfach nicht vorlegen können aktuell.
Das habt ihr aber auch dann genauso kommuniziert, nehme ich an.
Das haben wir auch genauso kommuniziert.
Genau, da liegt ja für mich der Unterschied. Ne? Ja.
Genau, letztendlich sollte das Ding aber jetzt auch schon vor 2 Monaten kommen und es ist letzte Woche fertig geworden, weil es dann plötzlich, also wir hatten kein konkretes Datum genannt. Wir haben angepeilt gehabt, so ich glaube damals war es März, hatten wir angepeilt, dann haben wir April angepeilt und dann hat sich's aber einfach ergeben, dass durch diese weltlichen Umstände es plötzlich total schwierig war, eine Druckerei zu finden fürs Booklet. Und man konnte hier nicht mehr ohne überhaupt einkaufen oder ohne Test irgendwie in einen Copyshop gehen und lauter so Geschichten. Und das hat sich dann ewig gezogen. Und irgendwann wurden natürlich die Leute nervös, weil halt eben, wie gesagt, so in den letzten Jahren da immer mal so Geschichten aufkamen, die dann so meinten, so ja, kommt das überhaupt noch? Ich habe schon bezahlt. Und ich habe gesagt, Leute, ich kann gerade nicht mehr machen, als euch sagen, wie dumm muss ich sein, um mir selbst das jetzt alles zu versauen, weil selbst wenn ich jetzt schon seit 20 Jahren den Kram machen würde, würde ich mir das rausnehmen und würde jetzt sagen, okay, ich habe eure Kohle, schön, ich habe hier 1.000 Euro, ich bringe aber den Film nie raus, dann wäre es das gewesen. Danach kauft nie wieder bei mir.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, da hast du dich unrecht.
Von daher denke ich mir alleine, und jetzt habe ich den ganzen Kram rausgeschickt und die Leute sagen, hey, alles okay, alles cool und so, kann ja vorkommen und bla bla bla. Und ich sage, ey, es ist wirklich keine coole Art, gebe ich zu. Aber es ging halt jetzt mal leider nicht anders und es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber am Ende bekommt ihr euren Kram. Da sind die Leute aber halt eben mittlerweile, wie gesagt, so ein bisschen, ja, die haben da so eine rote Alarmglocke irgendwo. Ich verstehe es ja, woher es kommt.
Ja.
Wollte damit nur sagen, sowas kommt vor, dieses wirkliche, ich bringe das aber dann niemals raus und verschwind mit der Kohle. Und das ist wirklich mit Leuten passiert, das habe ich selbst erlebt, die sind dann wirklich abgetaucht. Plötzlich Facebook-Profile, alles deaktiviert, Filmseite weg. Telefonnummer geändert, nie wieder von gehört. Und da draußen sitzen irgendwie 150 Leute, die auf ihren Film warten.
Ja.
Klar, so Leute haben es verschissen. Und das spaltet natürlich die Leute, weil ganz viele dann vorsichtig werden und sagen so, oh, privat bei Leuten kaufen, weil ich habe auch keinen Shop oder sowas. Mir schreiben die Leute bei Facebook an, sagen, hier, ich hätte gerne den Film. Ja, und dann ist das halt, hat beschissene Folgen, sag ich mal, für jeden dann halt.
Ja. Ja, das ist aber ja das Ding. Also ich muss ja auch ehrlich zugeben, dass ich da auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe. Also diese klassische Crowdfunding-Idee, der bin ich jetzt auch nicht generell so komplett abgeneigt, bin aber auch auf der anderen Seite immer der Meinung, dass man, wenn man sowas tut, also wenn man jetzt, sagen wir mal, jetzt eine Pressung machen möchte, sei es jetzt ein Film oder eine CD oder was auch immer, also ich finde sowas insofern okay, gerade zum Beispiel, wenn, wir wissen ja alle heutzutage, wie es läuft und was du eigentlich theoretisch schon gekonnt hast, sagen wir mal, wenn du jetzt 500 Einheiten von irgendwas absetzt, dann ist das ja schon quasi großer Erfolg, den man sich zuschreiben kann. Aber ich denke immer auf der anderen Seite auch, dass man vorher eben auch schon mal ein bisschen was gezeigt haben muss, um so diese Vorschusslorbeeren in monetärer Form dann auch verdienen zu können und zu dürfen. Weißt du, wie ich meine? Also,
ja, absolut.
Und das ist ja etwas, was zum Beispiel eben oft eben auf der Strecke bleibt, beziehungsweise, ja gut, wie damals in dem Fall von Nachtmystium war es ja so, dass jede Menge Lorbeeren da waren und ja, die dann die Leute gesagt haben, ach, das wird er doch nicht machen, der wird sich seine ganze Karriere ins Skat drücken und ja, boom, was ist ja passiert. Ne, und aber interessant lief ja auch, wie lange es noch weiter lief, also wie lange Leute dann gesagt haben, okay, jetzt hat er sich ja berappelt, ich habe gehört, irgendwo über drei Ecken, der soll jetzt auf Entzug sein und hier, kauft meinen Scheiß, oh ja, ne, take our money, und dann war es genau das zweite nochmal, ich weiß gar nicht, wie oft. Ich glaube, das ist krass. Ich weiß gar nicht, wie oft das
ist. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, dass das danach noch weitergeht.
Aber ja, da waren ja noch so andere Dinge. Da hat er ja dann irgendwie, also ich habe das auch, also ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, glaube mich aber auch zu entsinnen, dass er auch teilweise dann irgendwie versucht hat, mit Bootlegs von Judas Iscariot Vinyl nochmal fett Kasse zu machen, und dann ist er auch irgendwo in die entsprechenden Foren gegangen und hat, ich weiß gar nicht, was er da als Begründung ausgegeben hat. Jedenfalls ging es dann irgendwie darum, dass er irgendwie so hochauflösende Scans von der Original-LP, jetzt Distant in a Solitary Night und was auch immer, gerne hätte, aus Gründen. So. Und tatsächlich sollten diese Gründe nichts anderes sein, als einfach eben das in entsprechende Layouts einzuarbeiten und dann eben Bootleg-Versionen rauszuhauen. Und da hat er dann auch sein eigenes Label für irgendwo also Anführungsstrichen Label für aufgemacht. Und ja, also wenn du also deinen Ruf schon weg hast, dann kommen die Leute auch irgendwann drauf und kommen auch schneller drauf, als es normalerweise der Fall wäre. Aber man muss dennoch staunen, wie lange es tatsächlich gut ging, wie lange er Leute ausnehmen konnte und wie viele tatsächlich aus purer Gier einfach gesagt haben, ja, also ich gehe das Risiko ein, ich drücke jetzt zudem nochmal $30 irgendwo hin. Vielleicht kriege ich ja doch tatsächlich etwas aus seiner Privatsammlung, beziehungsweise besagte Judas Iscariot LP, von der jetzt noch irgendwo in irgendeinem Gemäuer jetzt nochmal 100 Stück Restposten aufgetaucht sind von der Pressung, die ursprünglich nur 100 Stück hatte. Also das sind so, da fässt man sich teilweise wirklich an den Kopf und denkt so, die Mechanismen dann draußen, also, ja, wie gesagt, es ist nicht nachvollziehbar teilweise. Aber wie gesagt, ich finde es an und für sich der Grundgedanke, dass eben man Künstlern, Musikern, Filmemachern, die generell einfach auch, die schon nicht nur wollen, sondern die auch schon gezeigt haben, dass man da irgendwo durchaus auch mal sagen kann, okay, das supporte ich jetzt. Sagen wir mal, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, hier ist irgendwas irgendwas von Wert quasi im Entstehen begriffen. Also von daher würde ich mich jetzt auch nicht generell irgendwo ausschreiben und sagen, hey, ja, kauf da bloß nicht, wie könnt ihr es wagen und so weiter. Lasst den erstmal selbst pressen und dann, ne, der soll seine Oma anpumpen und dann kann er ja sehen, ob er sie abverkauft kriegt oder nicht.
Ja, gab's auch wirklich Leute. Ja. Die haben dann geschrieben, so, ja, ich würde den gerne kaufen, aber wieso kannst du das nicht ganz normal wie bei jedem Film auch irgendwie erst bezahlen. So, wenn ich in Müller gehe oder in irgendeine Kette und mir bei Mediamarkt einen Film kaufe, dann ist der ja auch schon da.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ey, ich bin aber nicht irgendwie Müller oder Mediamarkt.
Ja, richtig, verstehst du das? Richtig. Na klar, das ist dann
so, funktioniert nicht.
Das, das muss man dann auch mit in Betracht ziehen, dass manche Leute dann tatsächlich auch gar nicht so raus können aus ihrem klassischen Konsumding. Ich meine, das kenne ich ja selbst auch, wenn da die Bestellung irgendwo nicht in 48 Stunden auf der Türschwelle liegt.
Ja, sowas auch.
Ja, die kriegen ja total Abtreher schon.
Ich habe keinen Sponsor, ich habe auch niemanden, der meine Päckchen verschickt. Also ich bin selbst ungelogen mit so einem Wäschekorb mit 33 Päckchen dann zur Post gegangen mit meinen DVDs.
Ja, der guckt
mich
auch
schön. Hab mich dahingestellt und hab gesagt, so im kleinen Dörfchen, so, die haben mich angeguckt wie, ach du Scheiße. Und ich hab gesagt, ja, ich muss mal 33 Päckchen verschicken. Und dann saß ich da 1,5 Stunden der Post und hab Briefmarken draufgeklebt, weil die Alte irgendwie noch nicht mal das mehr selbst machen wollte und meinte so, ja, das kannst du dann alles machen, wenn du so viel verschicken willst. Und dann saß ich dann da so.
Na, wie der legendären Simpsons-Folge, als Bart Rektor Skinner da geholfen hat, die Grußkarten anzulecken, ne, und dann die Zunge am Ende dann richtig wie Schmirgelpapier war.
Ja, so ungefähr saß ich dann da. Ja, dann ist das halt. Zwei Sachen, die mir aber gerade noch eingefallen sind, weil du es gesagt hattest. Einmal mit diesem Crowdfunding.
Ja.
Gebe ich recht, haben wir auch in der Form nicht gemacht. Also wir haben wirklich gesagt, ihr bezahlt nur das, was ihr bekommt, nämlich die fertige DVD, wenn sie fertig ist. Also wir haben da nicht so ein Firlefanz mit irgendwie, wer 10 Euro gibt, kriegt ein T-Shirt und bei 20 kriegst du es signiert oder so ein Scheiß. Bin ich auch überhaupt kein Freund von. Und bei der Nachtmystium-Geschichte, eines muss ich der ganzen Story lassen. Das ist so, ich nenne das so für mich das Shining-Prinzip. Ich finde es immer geil, die Leute sagen so, boah, das ist so ein vertrogter, abgefragter Junkie. und pissen sich dann aber auf, dass er sein Geld irgendwie lieber für seinen Stoff rausbrettert. Das sind für mich dieselben Leute, die auf ein Shining-Konzert gehen und sagen, boah, aber der Crawford hat mir in die Fresse getreten.
Ja, ja, das, ja, das sorry. Ist, da hast du allerdings recht. Ja, ja, das ist aber das dieses Kuriosum, was eben, was ich glaube, das ja, das ist, du hast absolut recht, das ist eigentlich widersinnig, ne? Das ist ja auch genauso, als wenn du, keine Ahnung, ich gehe ja auch nicht auf, wie, keine Ahnung, jetzt auf ein Hardcore-Konzert und wundere mich, dass ich dann irgendwo, keine Ahnung, jemanden habe, der mir mit den Füßen voran ins Gesicht springt. Ja, genau. Von der Bühne aus. Und ja, also das ist ja auch, glaube ich, das Schöne am Underground-Bereich, dass man dann tatsächlich auch oft mit Leuten zu, also man muss die Leute auch, glaube ich, immer so ein bisschen wegbringen davon und sei es dann durch ein paar nette Worte, indem man ihm wieder mal so in Erinnerung ruft, wo sie sich eigentlich bewegen und was das hier eigentlich für ein Bereich ist. Und dass es eben nicht so ist, dass man ja, dass man hier alles durchdomestiziert hat und dass hier alles irgendwo wie am Schnürchen läuft, Paketsklaven sei Dank oder ähnliches. Und dass eben dann auch so eine gewisse, ja, ich sag jetzt mal Unangepasstheit, vielleicht sogar Gefährlichkeit in der Sache noch mit drin ist, weil das macht das Ganze ja auch erst sympathisch in vielerlei Hinsicht.
Ja,
weil es eben unpoliert ist, ungeschliffen ist, weil es unvorhersehbar ist und weil man dann tatsächlich auch noch überrascht werden kann hier und da.
Ja. Ja, also ich hatte auch bei, fällt mir gerade noch einmal in so einem Post, damals bei den DVDs, so bei der Beschreibung, so hier ist der Film drauf, irgendwie Bonus 3 Trailer oder irgendwas.
Ja.
Und da steht immer CDR bei mir dabei, aber da gibt's dann wirklich einen irgendwie, der schreibt dann so, nachdem er seinen Film bekommen hat, so ja, die ist ja gar nicht gepresst.
Ja, schön.
Und dann denke ich mir so, ja gut, mal unabhängig davon, dass Leute heutzutage eh nicht mehr lesen.
Ja.
Die gucken Bilder. Und du schreibst oben drüber, Veröffentlichung nächsten Monat und du hast sofort 25 Nachrichten im Posteingang, wann kommt der?
Hm. Nächsten Monat.
Wo ich mir denke, so Leute, ja, ernsthaft? Aber abgesehen davon auch denke ich mir so, überleg doch mal, ich sitze hier daheim, bin ein Primatmensch wie du und ich, der ganz normal arbeiten geht, nebenbei Filme macht und ich mache 33 DVDs. Denkst du wirklich, wie soll ich die pressen lassen? Also mal abgesehen davon, dass Pressungen erst ab 500 anfangen.
Ja.
Also drunter, es gibt so ein paar, ja, es gibt so ein paar Anbieter, die lassen auch Kleinstauflagen pressen für Kohle, die sich kein Mensch mehr leisten kann. Aber ja, wie du schon sagst, die Leute vergessen dann total, wo sie da sind.
Mhm.
Also die denken dann irgendwie, ich habe ja so bei Amazon bestellt, ach so, nee, ich habe ja hier beim Rabenstein bestellt, also erwarte ich einfach dasselbe.
Ja.
So, das funktioniert halt einfach nicht.
Nee, da hast du absolut recht, ja. Nee, aber das ist ja, wie gesagt, da muss man, ja, das klingt immer so ein bisschen bescheuert, aber man erzieht sich ja auch so seine Fanbase dann auch immer so ein bisschen ran. Und ich meine das ja überhaupt nicht, dass man jetzt sagt, so, hör auf mich zu nerven oder geh mir nicht auf die Nüsse, ich habe das doch gestern erst eingestellt, sondern dass man eben sagt, ja, ne, offensichtlich ist das nicht klar, dass ich das tatsächlich alles per Hand mache. Also brauchst du einfach ein bisschen Geduld und das kommt auf jeden Fall und ich freue mich, dass du bestellt hast, etc. pp. Ja. Und so weiter und so fort. Genau. Tim, wir haben ja normalerweise, um jetzt auch mal so ein bisschen das Thema für uns abzuschließen, du wirst das vielleicht schon mitbekommen haben, wir haben ja normalerweise immer am Ende unserer Podcasts immer so diese Album der Woche Empfehlung. Ich würde das gerne jetzt mal so ein bisschen abändern, auch dem Thema entsprechend, und würde dich jetzt mal fragen, was du jetzt für eine Filmempfehlung für uns hättest, die vielleicht, sagen wir mal, auch Hörer dieses Podcastes vielleicht interessieren könnte und von dem du sagen würdest, jo, das ist so ein Streifen, der hat mich jetzt in letzter Zeit wirklich hart gehockert, den würde ich gerne jedem weiterempfehlen, weil ich habe nämlich auch noch einen auf der Pfanne hier und den werde ich danach raushauen, aber ich wollte dir natürlich erstmal den Vortritt lassen.
Boah, jetzt hast du mich ins kalte Wasser
geworfen. Ja, aber das meinte ich vorhin mit Unvorhersehbarkeit, ne?
Na super, jetzt habe ich mir so hier eine Plattenempfehlung überlegt, die so schön gepasst hätte. Aber das ist jetzt natürlich interessant. Ja gut, der Punkt ist, ich habe die letzten Monate insgesamt recht wenig Filme gesehen, weil ich gerade so Lebensumstände halt das nicht so zugelassen haben. Ich bin umgezogen über eine weitere Distanz und so. Von daher würde mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts Aktuelles
dann einfallen. Dann geh mal weg von aktuell. Nimm etwas, was dir so als erstes durch den Kopf schießen würde.
Jetzt überlege ich, was natürlich so gut vielleicht so in den thematischen, in den ganzen Kontext ganz gut reinpassen könnte. Puh, das ist jetzt schwierig.
Soll ich erstmal vorlesen?
Kann ich nicht aufstehen und vor mein DVD-Regal gehen?
ich kann auch den Anfang machen, wenn du das lieber möchtest.
Mach gerne mal den Anfang.
Alles klar,
genau. Ich guck mal, ob mir irgendwas einfällt.
Richtig, weil ich nämlich gerade mehr oder weniger, also ich hatte den schon eine ganze Zeit irgendwo so ein bisschen auf dem Schirm. Zuerst ist mir der Film aufgefallen, als ich vor fast zwei Jahre her sein, das letzte Mal, als man noch wie ein normaler Mensch irgendwo in der Innenstadt einkaufen gehen konnte. Bin ich bei Saturn drüber gestolpert. Da lag nämlich, war so ein schon im Vinylregal so eine Art, es sah eigentlich aus wie Digipack, 10 Zoll Digipack und hatte vorne so einen richtig schönen, also es war so schwarzes Cover mit rotem Metallic Print drauf. Und ich dachte jetzt, okay, alles klar, das Logo sagt mir nichts, wer ist das? Was ist das hier? Brauche ich das nicht? Nahm das in die Hand und musste dann zur Überraschung feststellen, das ist gar kein Soundtrack oder gar kein Album, das ist ein Film. Das ist die Special Edition von einem Film. Und zwar einem Film, der auf den schönen Namen Mandy hört. Und Mandy ist von dem Regisseur, jetzt muss ich selbst kurz mal nachgucken, damit ich keinen Blödsinn erzähle, der Regisseur heißt Panos Cosmatos. Ne? Offensichtlich gebürtiger Amerikaner, ganz klar. Und der gute Panos hat, wenn man so möchte, also wenn man sich den Film anschaut, erstmal Nick Cage in der Hauptrolle und nebenbei dann noch den Linus Roach oder ja, so glaube ich heißt der spielt auch noch eine weitere Hauptrolle, den werden manche von euch kennen noch da draußen als den König Egbert von aus der Fernsehserie Vikings. Der spielt dort in dem Film so eine Art, ich sag jetzt mal, Sektenguru à la Charlie Manson. Und der ganze Film ist eigentlich im Grunde, also nicht nur von der Präsentation der Special Edition jetzt, sondern auch von dem Film selbst, eigentlich im Grunde wie so ein auf Filmlänge gezogenes Musikvideo. Jetzt nicht irgendwie tierisch krachig, es ist schon eher so meditativ. Aber die ganze Optik und die gesamten, die Einstellungen und auch die Thematik, das wirkt schon sehr, ich sag mal so wie so ein klassischer Videoclip, so ein Oldschool-Videoclip, vielleicht sogar so ein bisschen Richtung Mother North, wenn man das Beispiel bemühen will. Ist aber, wie gesagt, nicht krawallig, sondern eher meditativ, bis auf die ein oder andere Gewaltspitze, die dann immer mal wieder aufpoppt. Hat aber auch so ein paar richtig schöne, ich sag jetzt mal, Entscheidungen, was den Schnitt angeht, was die Farbauswahl angeht, was den Soundtrack angeht, die das Ganze von so einem klassischen Revenge-Movie, also der, ich will jetzt noch nicht so weit greifen, aber Nick Cage, der lebt da mit seiner Frau eben mitten im Nirgendwo und hat da so eine kleine Idylle und an so einem stillen kleinen See, der übrigens auch Crystal Lake heißt, und fühlt sich da eigentlich im Grunde sau wohl und sie arbeitet tagsüber in so einem kleinen Shop in der Nähe und er ist eben Holzfäller und irgendwie überschneiden sich dann ihre Schicksale quasi mit den Machenschaften dieser Sektengruppe und dann nimmt das Ganze halt irgendwo seinen Lauf und wird halt so ein klassisches Revenge-Movie, wenn man so will. Und Nick Cage dann kann da auch im Grunde eigentlich alles rauslassen, was er so auf der Pfanne hat. Aber wie gesagt, die Story selbst ist eigentlich relativ geradlinig und was den Film halt interessant macht, sind dann tatsächlich also gerade so diese Visuals, gerade so die Entscheidungen, was den Soundtrack angeht. Ich habe mich hin und wieder an eine abgefuckte Horrorversion von Blade Runner 2049 erinnert gefühlt. Also auch gerade so, was diese Neon-Optik angeht und auch gerade so diesen Soundtrack, der sehr dröhnend und atmosphärisch ist und oft eben auf einer Note festhängt. Das war auf insgesamt einfach so ein Ding, wo ich gesagt habe, wow, ja, das ist eine Filmerfahrung, die machst du nicht alle Tage. Wofür ich mir noch heute in die Fresse hauen könnte, ist, dass ich damals nicht einfach diese Special Edition eingepackt habe, weil da war sie noch bezahlbar. Mittlerweile, keine Ahnung, bei Discogs rangiert sie bei 100 Euro oder so. Ich habe es nicht gemacht damals, aber ich muss es irgendwann nachholen, offensichtlich, weil das ist so, ja, als hätte man tatsächlich unseren heutigen Podcast sozusagen in einen Film gegossen, wenn man so möchte. Also thematisch und dann auch visuell. So, und das war's aber auch genug gelabert, jetzt bist du in der Reihe.
Okay, ich muss ordentlich nachdenken währenddessen. Und erlöse uns nicht von dem Bösen.
Ja.
Von 1971.
Da bist du, das ist nicht aktuell, da hast du recht, ja.
Nee, ich habe mir jetzt gedacht, komm, wenn du sowas Modernes nimmst, dann muss ich jetzt wenigstens ein paar Jahre zurückgehen, damit wir da
so ein paar, genau. Schön, nicht viel, aber ein paar.
Ist ein französischer Film.
Ja.
Handelt von zwei Mädchen, sag ich mal, also sehr, sehr junge Frauen, die, ich will das storymäßig gar nicht so krass irgendwie definieren, aber sagen wir mal von zwei kleinen Sünderinnen, ich sag das mal ganz billig, die dem Teufel verfallen, und das war damals ein ziemlich umstrittener Film. Er ist sehr kunstvoll gemacht, sehr optisch richtig schön, auch von den Darstellern und allem. Also es sieht quasi aus wie ein Film, den man seiner Großmutti zeigen könnte, ist aber thematisch, nee. Also weder wenn irgendwie ein Pfarrer verführt wird, noch wenn zwei kleine Mädchen irgendwie kleine Vögelchen umbringen oder sowas, würde ich vielleicht nicht unbedingt, ist nicht für jedermann. Ist aber, ja, ich sag mal, verquerter, seltsam, okkult, mystisch angehauchtes 70er-Jahre-Kino. Baudelaire wird zitiert gegen Ende. Ist ungefähr so seltsam, wie vielleicht das heutige Thema insgesamt war. Ziemlich abwegig, nicht unbedingt das, woran man sofort denken würde, wenn man irgendwie so, ja, ich sag mal, ein Extrem-Metal-Podcast irgendwie googelt. Mhm. Ist in Deutschland erschienen, gibt's allerdings bei uns nur im O-Ton, hat aber deutsche Untertitel bekommen.
Ja.
Das müsste Bildstörung gewesen sein, sollte eigentlich auch bezahlbar sein und kriegt man ganz normal auf den gängigen Seiten zu kaufen.
Interessant.
Ist aber halt schon Special Interest.
Ja.
Also, ja. Sag ich mal. Aber es soll ja auch irgendwie, ja.
Ja, nee, sicher.
Jetzt auch langweilig sowas.
Ja, die Standards kennt ja auch jeder, ne?
Also, ja, nee, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass Mandy jetzt so ist. Wäre jetzt
nee,
gar nicht mal so
absichtlich. Nee, ich ja.
Hab ihn da nur immer noch nicht gesehen. Deswegen der liegt hier irgendwie seit einem Jahr und ich krieg's nicht auf die Reihe.
Jetzt sag mir aber nicht, dass du aber die Special Edition gegriffen hast.
Nein, wirklich nicht. Ich hab ihn geliehen seit Ewigkeiten von einem Freund, der sagt, hier, kannst du haben. Ich hab ihn jetzt erst zwei, dreimal gesehen und jetzt, liegt er hier und ich krieg's nicht in ihn mal zu sehen. Aber das habe ich mit so einigen Sachen, die hier noch warten darauf, gesichtet zu werden.
Ach so, okay. Ja gut, dann auf jeden Fall danke für den Tipp. Und ich denke, wir werden dann jetzt auch so langsam zum Ende kommen. So dass jetzt sozusagen, ne, also ja, ich denke, wir haben ja auch insgesamt alles recht gut umrissen. Vielleicht noch ganz kurz den Ausblick, wenn man dich jetzt quasi, also wenn man wissen will, was du machst, wo du es machst, also Facebook ist dann sozusagen die Anlaufstelle?
Ja, doch, sagen wir. Ja.
Und wo findet man dich da? Unter welchem Kürzel, unter welchem Namen?
Unter AE Filmkunst.
Okay, einfach. Gut. Das werden wir auch mit Sicherheit noch in der Videobeschreibung noch verlinken.
Ja, gerne.
Ja, sonst. Ansonsten danke ich dir auch für deine Zeit, Tim. Das war interessant, so ein paar Eindrücke mal zu bekommen.
Ich habe zu danken.
Und ich hoffe, dass wir auch so vielleicht den einen oder anderen Anstoß zum Weiterforschen für so manche da draußen gegeben haben. Und ja, das soll es damit auch gewesen sein. Ich verabschiede mich hiermit von allen und hoffe, wir hören uns bald wieder. Einen schönen Sonntag noch und ja, bis die Tage. Macht's gut.
Ja, danke auch nochmal. Wiedersehen.